willkommen zu einer neuen Folge. Danke an Tobi 2 für dieses fantastische Intro.
Einer der besten Tobis, die wir hatten bis jetzt.
Auf jeden Fall. Der zweitbeste Tobi, finde ich. Ja. Wir sind heute nicht allein. Wir freuen uns auf einen ganz besonderen Gast. Endlich hat es geklappt. Seit Jahren baggern wir daran, dass sie endlich mal in unseren Podcast kommt. Lange keine Lust. Jetzt hat sie Bock. Plötzlich. Sie musste erst einen Bestseller-Roman schreiben, um endlich Bock zu haben. Hallo Julia.
Hallo.
Hey Julia, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ich habe gerade extra noch so Gelo Revoice genommen für meinen
Hals.
Wir
machen heute keine Werbung. Heute ist keine Werbung.
Ach so.
Okay, leg's wieder
weg.
Ja, sorry.
Ja, heute so ein bisschen die Wrackfolge, habe ich das Gefühl. Jetzt nichts gegen dich persönlich, aber du bist heute reingekommen, hast Magenverstimmung, Verkrampfung.
Ich habe Magenkrämpfe gerade.
Ja. Ich habe die Nacht nicht geschlafen, bin komplett am Ende. Du hast gesagt, hier ist heiß, hier sind zwei Fliegen in dein Glas
geflogen. Nicht nur eine Fliege, sondern zwei.
Aber es geht bergauf. Ich habe gerade auch noch massive Probleme gehabt wegen Allergie. Meine Augen angefangen zu brennen. Jetzt habe ich aber eine Allergietablette eingeworfen und jetzt bin ich auf einem Hoch.
Ich finde es aber auch mega, dass du sagst, du hast massive Magenprobleme und massive. Dann aber Salsa tanzend in einem Türrahmen stehst, während du das sagst.
Ja, weil irgendwer von euch vielleicht dieses Merengebeat gemacht hat und dann dachte ich mir, da kann man ja auch an mich halten.
Aber Stefan Süd, er hat letztens einen Satz gesagt, dass er fühlt Musik einfach sehr. Er ist einfach sehr zugänglich für Musik, er ist sehr sensibel. Das heißt, immer wenn man ein Beat macht, er muss tanzen, du musst dich bewegen.
Auch mit einem schmerzversehrten Gesicht, ohne einem Arm oder mit massiven Magenproblemen,
ja. Ich glaube, ich will trotzdem tanzen. Wenn ein Krankenwagen uns vorbeifährt, einfach, du müsstest Stefan sehen.
Ich bin Tänzer. Der DNA-Test hat auch gesagt, ich bin 2% Spanisch und das merkt man, finde ich, auch. Oder
ja.
Nicht?
Ja.
Hast du schon mal einen DNA-Test gemacht?
Nee, noch nie. Nein, warum?
Ja, warum? Warum? Warum ist eine gute Frage. In Deutschland kommt man halt aus Deutschland.
Ja, auf jeden Fall.
Und aus in Amerika ist es, glaube ich, echt spannend. Naja. Ey, wie geht's dir? Wie kommst du mit dem Ruhm klar, Bestseller-Autorin zu sein?
Ich bin gerade von dem einen Gebäude unserer Firma hierhin gelaufen. Es war sehr heiß. Und es gibt ja diese schreckliche Kreuzung kurz vor der Brücke,
ja,
wo die Autos aus drei Richtungen kommen.
Ja.
Und da habe ich schon so einen halben Kilometer davor gedacht, okay, du musst dich jetzt gleich konzentrieren, wenn diese Kreuzung kommt.
Mhm.
Aber nicht, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwie sterbe und meine Verwandten dann irgendwie mich vermissen würden, sondern weil ich gedacht habe, in zwei Wochen fliege ich in Urlaub.
Ja.
Und ich will das noch erleben. Und ja, ich habe das immer kurz vor so Events, habe ich immer tierische Angst zu sterben.
Mhm.
Deswegen sage ich mir dann immer kurz vor der Kreuzung, jetzt konzentriere dich, jetzt kommen von drei Seiten Autos und du willst nach Kreta fliegen.
Mhm. Ich habe seit kurzem habe ich keine Angst mehr zu sterben.
Ja?
Ich weiß nicht, woran das liegt.
Weil es dir einfach egal ist, ob
ja,
du stirbst.
Du hast alles gemacht, was du machen willst.
Ja, nö.
Ich finde das aber ein guter Zustand, weil dann geht man irgendwie gelassen durchs Leben.
Weil diese Kreuzung, da war ich auch mal sehr nervös vor, weil alle da irgendwie an dieser Kreuzung meinen, das ist so eine Wilder Westen-Kreuzung.
Ja.
Niemand, es sind auch keine Schilder und keine Ampel, da fahren einfach immer alle, wenn es passt. Und an dieser Kreuzung bin ich auch gerade lang gelaufen und ich bin einfach drüber gelaufen. Ich bin, das ist mir gerade.
Give a fuck.
Einfach drüber gelaufen, weil Leute halten schon an. Die wollen ja auch niemanden umbringen. Und auch neulich war ich im Flugzeug und da waren Turbulenzen und ich dachte mir, ja, dann war's das jetzt.
Aber es ist doch eigentlich ein gutes Gefühl.
Gutes Gefühl,
so.
Ja.
Und hat nicht mehr so viel Angst vor den Dingen.
Ich weiß nicht.
Wohingegen du noch in zwei Wochen kriegst. Der Pfarrer sagt dann.
Aber danach ist mir eigentlich.
Verdammt nochmal, aber auch noch eins.
Ja.
Zwei Wochen, komplett alles gebucht, 4-Sterne-Hotel. Ich
ja,
lese Ihnen mal die Yelp-Rezension vor, was sie noch hätte machen können.
Ja. Essen
nichts
am
davon.
Ist super.
Ja, Schinken,
manchmal
so
ein bisschen kalt schon, aber mein Gott. Sie hat trotzdem Spaß gehabt.
Aber ist das nicht auch diese Brücke mit dem krassen Tau?
Ja.
Vor allem, das ist immer so, weißt du, da ist halt wirklich die komplette Straße darunter halt voll von Taubenmist. Und was aber auch so ist, weil dann kommt einer dir entgegen und den scheint es gar nicht zu stören. Der ballert einfach durch. Und du denkst dir, jetzt bin ich dann der empfindliche U, dann der zwischen den einzelnen Häufen hin und her springst.
Ja, auf dem Schulhof, diese
ja,
Kästen.
Man muss sich so ein bisschen an das Niveau der anderen orientieren, weil sonst steht man, ich denke mir immer so, gut, wenn der da durchpflügt einfach, dann pflüge ich da jetzt auch durch einfach. Koste es, was es wolle. Deswegen ist es auch ein bisschen
schwierig. Und dann wirklich schon gleich ein bisschen schwierig.
Ja.
Warum gerade nach Kreta?
Ich war letztes Jahr schon da und es hat sich rausgestellt, dass der Ort, wo wir waren, tatsächlich der perfekte Ort ist, um Urlaub zu machen.
Okay.
Es ist einfach relativ nah.
Also
ich habe einfach den perfekten Ort gefunden. Es ist irgendwie ein Sandstrand. Ich verrate dir niemandem, wie er heißt, aber es ist einfach ein Sandstrand, der ist karibisch, mit so türkisem Wasser, keine Steine, keine Tiere, keine Muscheln, keine Leute, sind nur Locals da, die da Urlaub machen. Die Preise sind irgendwie so 2004 stehen geblieben und man hat halt einfach komplett seine Ruhe.
Aber was mit Abenteuer?
Ja, Abenteuer, pipapo. Ich will einfach nur mich an Strand legen und nichts machen. Zwei Wochen. Das ist Urlaub.
Das ist Urlaub für dich.
Aber kannst du dich wirklich in Sand legen und dann nach 20 Minuten nicht denken, ja, Jetzt haben wir es auch. Kannst du dich wirklich den ganzen Tag?
Ich kann mich den ganzen Tag an den Strand legen, von morgens bis abends.
Das kann ich nicht gut.
Komplett. Auch bei 50 Grad. Das macht mir nichts.
Also wenn ich den ganzen Tag am Strand verbringen wollen würde, dann müsste ich so einen riesen Beutel mit Frisbees und so und Beachbällen und diesen Holzschläger mitnehmen, um mich den ganzen Tag damit beschäftigen zu können. Ich kann nicht einfach. Und 5 Bücher oder sowas.
Ich nehme auf jeden Fall Bücher mit und dann tue ich immer so, als würde ich die lesen und lese dann aber eine Seite immer so 10 Mal, weil ich gar nicht lese.
Und dann ist schon Sonnencreme verschmiert.
Wirklich. Und dann höre ich halt ein bisschen Musik und das war's. Es ist einfach perfekt.
Aber dann hast du mit sandigen Händen, hast du dein Handy an und dann.
Ich habe extra so eine Hülle für den Strand, fürs Handy. Ich nehme das dann auch mit ins Wasser und so.
Perfekt equipped.
Das ist wirklich mega.
Ich hatte da als Kind immer so Probleme damit. Und dann ist man so im Urlaub und dann freundet man sich so ein bisschen mit den Nachbarn an und dann sagen die Eltern, ja, geh doch mit denen jetzt zum Strand, damit wir unsere Ruhe haben. Und dann bist du mit wildfremden Leuten am Strand, fühlst du dich eh schon schlecht. Und dann sitzt du da und entspannen die sich und dann denke ich mir, mein Gott, das ist so fucking langweilig. Und irgendwann holt jemand eine Frisbee raus. Ich denke mir, okay, jetzt passiert hier was. Mit einem Stück Pizza drauf. Aber einfach die Frisbee-Scheibe als Nein. Teller benutzt. Ich dachte mir, das ist euer fucking Leute. Ernst.
Kannst du mir den Kontakt irgendwie herstellen? Ja. Ich bin interessiert.
Ja, schicke ich wow. dir. Aber einfach so. Ich stelle mir auch einfach vor, dass die einfach nie verstanden haben, wofür man Frisbees dabei hat. Und einfach so.
Vielleicht hast du es auch nie verstanden, wofür Frisbees da sind, ganz ehrlich.
Das stimmt.
Deswegen gibt es ja jetzt die mit dem Ring.
Ja,
stimmt. Mit dem Loch in der Mitte, damit man diesen Fehler nicht mehr macht.
Wie so ein Donut.
Diese Donuts. Ja,
damit man die Pizza nicht mehr da reinlegt.
Die Pizza nicht mehr da reinmachen kann.
Nur noch große Donuts da reinlegen. Ja, Pizza
direkt in den Sand fällt.
Ist der Tag ruiniert.
Oh.
Und dann so wütend die Frisbee wegwirft.
Verdammt, wofür bist du überhaupt gut?
Oh, es gibt jetzt so ganz kleine Frisbees, so kleine Gummis. So, das wollte ich auch noch zeigen, den Link. Aber es ist auch sehr spannend. So kleine Gummischeiben. Und da ist dann, die wird in der Mitte, wird es flacher. Und nach außen hin, wieder zum Rand hin, wieder ein bisschen dicker. Und dann kann man die so werfen. Und dann sind die sehr schnell unterwegs.
Aha.
Es ist wie so Baseballs, die man sich zuwirft, aber halt eine kleine Scheibe.
Aber das Ding ist halt, also bei einer normalen Frisbee bin ich schon so, dass ich, wenn sie fliegt, auf mich zufliegt, nicht sehe, wo sie ankommt.
Ja.
Und wenn dann noch die Sonne blendet, sehe ich gar nichts. Ja. Und macht dann irgendeine ganz komische Bewegung, aber wenn die noch kleiner sind,
ja, ich weiß.
Siehst du ja gar nichts mehr.
Ich glaube, das drehst du primär ins Gesicht dann auch. Und das ist ja auch wie so Hartgummi, ist dann auch nicht toll.
Und du kannst nur so eine ganz kleine Pizza darauf legen.
Ja, das ist problematisch. 2 Pringles.
Diese kleinen Piccolinis.
Piccolini-Frisbee.
Ich denke mir immer so, warum geht man dann nicht den nächsten Schritt? Weil so, wir haben eine große Pizza, jetzt haben wir 9 kleine Piccolinis. Warum nicht einfach 81 so wirklich 2 Euro Stück große, ganz winzige Pizzen.
Geil.
Sodass du wirklich diese wegsnackst einfach. Das wäre doch richtig geil. Warum nicht einfach nochmal, die Menschheit macht immer einen Schritt und dann immer so, oh, dann setzen wir uns hin und mal hier ist eine Bank. Und oh, hier, guck mal, hier
ist jetzt ein neues Projekt. Eher so.
Und jetzt können wir doch auch wieder zurück zum Auto gehen oder so. Aber manchmal irgendwie, komm, der nächste Schritt auch noch. Zu sagen, nee, wir machen nochmal 9 hoch 2 Pizzen draus. Einfach nochmal den nächsten Schritt. Macht niemand.
Das finde ich geil. Das sollten wir mal machen. Piccolinissimos wäre das ja dann.
Ja, wir haben ja letzte Folge gesagt, dass die Menschheit als Gemeinschaft klug ist. Und dass zum Beispiel, wenn ganz viele Menschen schätzen, wie viele Reiskörner in einem Glas sind, dann im Durchschnitt sind sie genau richtig. Hat Stefan zumindest behauptet. Ob das wirklich so ist oder nicht.
Ja, ich glaube.
Und wir haben dann irgendwie gespekuliert, bis wann ist es nicht mehr möglich. Also ab Milliarden Reiskörnern kann ja kein Mensch sich mehr vorstellen. Und es gab viele Leute, die haben ausgerechnet, wie viele Reiskörner in eine Badewanne passen.
Ja, Leute.
Und haben uns das geschickt. Vielen Dank dafür. Ich glaube, es sind ungefähr 200.000. Also.
Echt?
Danke, ja.
Hätte jetzt aber gedacht, dass es mehr sind.
Siehste? Und
ich hätte gedacht, dass es weniger sind.
So, und
zusammen, wir zusammen sind wieder genau,
schon, genau richtig gewesen.
Deswegen ja. Kannst du dir auch Mathe sparen. Du kannst einfach nur die ganze Klasse schätzt gemeinsam.
Ist nicht die Erkenntnis einfach, die Menschheit ist ein gutes Team? Und das ist irgendwie auch eine schöne Erkenntnis.
Wow, ich finde, wir sollten jetzt hier Schluss machen.
Die Menschheit ist ein gutes Team.
Ja.
Mit D auch. Gutes Team.
Das ist wie bei Arrival, habt ihr ja sicherlich gesehen.
Ja klar,
ne?
Arrival, toller Film.
Das war auch einfach das Fazit von dem Film,
nee,
oder?
Da waren alle dagegen.
Hä? Die sind doch letztendlich
abgehauen.
Die haben
aufgehört, miteinander zu kommunizieren. Die haben doch, glaube ich, so 12.
Die sind abgehauen, haben die Menschen in Ruhe gelassen, sobald sie angefangen haben, zusammenzuhalten.
Ja, man denkt ja, die Alien-Invasion schweißt die Menschheit zusammen. In dem Film ist es genau andersrum. Am Anfang kommunizieren dann auch jeder miteinander, da wo die Alien-Schiffe
gelandet sind. Immer mit diesen Bildschirmen.
Und irgendwann schalten die ihre Bildschirme ab.
Ja, vor allem, als ob alle Staatschefs immer miteinander skypen. in so einer, in so einem weirden 36x36er-Chat. Ja, ja. Und das konnte ich durcheinander reden. Deswegen in jedem von diesen Endside-Alien-Filmen hängen alle bei Skype ab.
Und vor allem würde jedes Land einen gleich großen Bildschirm kriegen. Als ob China genau einen gleich großen Bildschirm hat wie fucking Luxemburg. Wo du denkst, ja, sorry, was sagt Luxemburg nochmal? Können wir ganz alle mal ruhig sein? Ja, vor allem, und dafür zu hören, was Luxemburg sagt. Ja, jetzt alle hören zu.
Ja, vor allem, dann, manche wählen doch immer diese Satire-Präsidenten. Das ist, dann ist doch bestimmt
der Island-Bürgermeister. Island,
genau, der dann irgendwie so einen Martin Sonneborn an den Typen hingesetzt hat. Also einen Clown einfach nur. Oder einen Schimpansen.
Das es ist lächerlich. Ich glaube, die wissen auch ganz genau, dass scheißegal ist, was sie denken. Also, ja, macht ihr das doch mal.
Macht ihr das mal.
Macht ihr das doch. Und am Ende schalten alle ab, nur Luxemburg bleibt übrig. Und dann so, ja.
Wir würden noch kommunizieren. Und dann die Amerikaner auch so, yeah, okay.
Ja,
okay.
Macht den Bildschirm aus. Wir fahren gerade in den Tunnel, sorry. Ist ganz schlecht. Ganz schlecht gerade. Ganz schlecht. Benutzt überhaupt noch jemand Skype? Ich bin ja jetzt auf Discord und so umgestiegen.
Ich weiß nicht, benutzt du noch Skype?
Ich habe ja Skype, und zwar ich jetzt 2 Jahre in einer Fernbeziehung war. Ja. Und da hat man halt ab und zu geskypt. Aber ich finde es halt auch einfach irgendwie so ein bisschen oldschool.
Wobei ich mir denke, wenn du ein Programm machst, das Skype ersetzen soll, Discord, dann musst du doch schon bei der Programmierung in Verben denken. Weil Skype ist deswegen so erfolgreich, weil es ein gutes Verb ist. Discorden. Hey, lass uns skypen.
Ja.
Aber du kannst nicht sagen, Discorden. Lass uns discorden. So, es funktioniert. Discorden. Warum denkt man dann nicht direkt mit?
Aber ich glaube, die denken eher ans Amerikanische und ans Englische. Let's Discord. Let's Skype.
Ja, da kannst du alles sagen.
To Discord macht
Let's Sinn. Pizza. Du kannst jedes Wort so sagen, weil du hast kein Sprachgefühl für das Englische. Du weißt Discord. Nicht, ob Let's Discord total fremdartig klingt für einen amerikanisch sprechenden Menschen.
Ich glaube, das klingt, also für mich klingt es toll. To Discord.
Ja, aber Let's du bist Discord, ja auch. Man.
Bro.
Für dich klingt alles cool, weil Bro. Für dich alles Englische cool Bro. Klingt.
Let's Discord. Yeah, man.
Ich habe mir eine Liste gemacht mit Themen für heute.
Oh, wirklich? Okay,
sorry,
Die ist sehr elaboriert.
Okay, wir sind sehr gespannt. Shoot.
Ich bin in ein offenes Brainstorming mit mir selbst gegangen und habe Themen ausgesucht.
Ich finde gut, dass mal jemand hier mit einer Agenda reingeht. Wollen wir dich nicht länger aufhalten.
Du musst das Lenkrad mal wieder in die Hand nehmen, Julia. Jetzt. Ja.
Also ein Punkt auf meiner Liste ist Florentin Cherry Coke Deep RTO-Tour.
Was hast du getan?
Okay.
Was hast du getan?
Okay. Weißt du, wir waren verbündet auf der RTO-Tour, ja? Uns ging's
ich habe noch nichts verraten, Florentin.
Das war so eine
du kannst erste entscheiden,
Weltkrieg-Schützengraben-Beziehung zwischen uns, wo man einfach sagt, okay, wir stecken hier beide gemeinsam drin, lass uns das Beste draus machen. Und sie hat mir den Rücken gedeckt, während ich, glaube ich, so 12 Dosen Cherry Coke aus dem Kühlschrank geklaut habe. Und du hast es eigentlich gesagt, dass du es geheim halten willst, bis jetzt.
Du hast, das Ding aus ist, welchem Kühlschrank denn
bitte? Also, man muss sagen, du hast sie offiziell nicht geklaut, sie gehörten uns.
Ja.
Also es gibt ja in jeder Location gibt's ja Catering und das Catering war ja für alle aus dem Orchester da, auch für Florentin und mich. Und wie viel wir davon nehmen, das bleibt uns selbst überlassen. Das Ding ist halt, das Orchester hat halt jeden Tag Soundcheck gemacht und da waren wir halt überflüssig, weil wir halt nicht Soundchecken mussten.
Wart ihr nicht, aber die meiste Zeit überflüssig?
Ja, ja. Ja.
Ihr wart doch wegen eines Songs.
Deswegen waren wir ja Verbündete, weil wir halt einfach so ein bisschen wie Aliens in diesen Bussen mitgefahren
Beim
sind.
Beim Soundcheck hat man von uns nur so das Geräusch gehört, wenn man eine Dose aufmacht. Ja. Okay, sorry, passt. Sorry. Julia passt.
Und irgendwann bin ich während des Soundchecks, ich habe unten gehört, dass die Soundcheck gemacht haben, bin dann so an der Küche vorbei, es war in Bielefeld, und guck so nach links und sehe auf einmal Florentin, wie er mit seinem geöffneten Rucksack vorm Kühlschrank steht und die ganzen Dosen Cherry Coke in seinen Rucksack packt.
War es auch so im Halbdunkeln mit so einem angsterfüllten...
Es war alles sehr hell erleuchtet.
Und so ganz breit aufgerissene Augen und so ein...
Also die Rundfunk-Tanzorchester-Tour, ne, für all die, die es nicht ganz gecheckt haben, wo wir gemeinsam gesungen haben, du und ich und noch eine kleine Band dazu. Und das war tatsächlich, wir waren bei der ersten Location und es gab Cherry Coke und ich dachte mir, Alter, diese Tour wird der Himmel. Jeden Tag Cherry Coke trinken, nur bei der allerersten Location gab es Cherry Coke, danach nie wieder. Und deswegen war ich klug, dass ich mir 12 Dosen gesichert habe für einen Tourbus.
Das war wirklich klug.
Das Problem, wie lagert man Dosen in einem Bus? Legt man sie aufrecht? Legt man sie seitlich?
Ja.
Stellt man sie auf? Wohin
man
fallen sie dann?
In der Location stehen.
Dosen sind wirklich nicht so leicht zu lagern. Denk mal drüber nach.
Ich habe mir da an diesem Tag noch in einem Geschäft ein kleines Regal gekauft, was ich in meiner Kajüte angebracht habe an der Wand. Weil ich hatte ja eine größere Kajüte als alle anderen. Ich habe nämlich, das klingt jetzt erstmal abgehoben, aber es gibt vorne, ganz vorne über dem Busfahrer quasi das quere Bett. Und das ist höher, weil man hat kein Doppelbett, sondern es gibt nur da ein Bett. Ein großes. Über dem Busfahrer hatte ich ein Bett. Und es war halt ein Doppelbett. Es war das einzige Doppelbett. Die anderen waren halt wirklich so... einer Betten und dann halt so ein Quadratmeter.
Also die Betten waren alle im ersten Stock.
Warum das Doppelbett auf solchen Locations?
Ja, Und ich hatte das einzige große Bett und da konnte man halt wirklich was verstauen. Und dann habe ich da halt ein Regal angebracht an der Wand und habe da alle wichtigen Sachen.
Mit Nägeln oder was?
Nee, mit so richtigen Panzertape und so. Also man durfte natürlich nichts richtig verändern, aber ich habe es festgeklebt und habe dann da auch, hab's Florentin gleich getan, habe Durstlöscher dann geklaut, weil ich bemerkt habe, dass es da auch Durstlöscher gab. Das war dann so mein Ding.
Aber kann man, will man da schlafen oben über dem Busfahrer? Oder will man nicht, weil ich denke mir immer, wenn man irgendwo reinfährt, dann doch, dann bist du ja sofort
weg. Ja, vor allem, du musst dir vorstellen, das war halt eine Fensterfront, an der ich geschlafen habe. Also es gab einen Vorhang, aber ich konnte halt nachts immer den Vorhang aufmachen, dann bin ich halt quasi über die Autobahn gefahren.
Wie toll ist das denn bitte?
Ich war als erstes am Bus, weil ich wollte den besten Platz, genau, ich wollte das beste Bett, weil ich bin sehr sehr empfindlicher Schläfer.
Immer!
Und deswegen, und ich habe den Busfahrer gefragt, aber ich bin clever, ich frage den Busfahrer, der kennt sich ja aus, habe gefragt, was ist das beste Bett? Und er hat gesagt, das größte Bett ist das direkt oben, aber das ist auch gleichzeitig das schlechteste Bett, weil man im 90-Grad-Winkel zur Fahrtrichtung schläft, ja, also sozusagen senkrecht. Und dann, wenn der Bus Gas gibt und bremst, dann rollt man im Bett hin und her.
Man rollt überhaupt nicht. Ich habe mir dann links und rechts so Bettdecken hingemacht, dass ich halt total so, wie so ein Baby halt.
Ja, so hat der Busfahrer das erklärt.
Ich habe geschlafen wie ein Stein.
Bin ich clever. Und dann habe ich schon gesehen, die Julia kommt und, oh, ich nehme das größte Bett. Und ich dachte mir schon, ja, nimm dein großes. Und ich habe schon die riesige Mausefalle gesehen, wie sie zuschnappt, langsam.
Und das war so geil.
Irgendwann, du kommst und sagst, kannst du mit mir das Bett tauschen? Nichts da. Sie hat im reinen Luxus gelebt und ich habe gelitten. Und jeden Tag bin ich eingeschlafen mit einem Auge auf ihre Kajüte. Neidisch.
Ich habe das ja auch noch so geschmückt mit so Girlanden und Lichterketten und so.
Und du hast Fotos geschickt an jeden aus der Band.
Das war eine kleine Wohnung einfach. Aber es war halt auch ein bisschen eklig, weil es auch wirklich das einzige Bett ist im Bus, wo man Sex haben kann. Und in den Bussen fahren ja viele Rockbands, die dann alle da Sex haben, weil du hast halt Platz nach oben und du hast oben auch noch einen Spiegel an der Decke, wie im Puff.
Was?
Also wirklich wie im Puff war es ein bisschen.
Sah man das denn im Bett an?
Nee, es war auch alles so abwaschbar, aber es hat sich so ein bisschen komisch angefühlt.
Aber wie toll das ist. Also ich stelle mir so Orte.
Hör auf jetzt.
Du hättest es haben können, Florian.
Ich weiß, deswegen ärgere ich mich ja so.
Du musst auf dein Bauchgefühl hören, nicht auf den Busfahrer.
Du bist eine Zecke. Du bist dann auch bei in New York. Er hat nichts mit der Vorbereitung zu tun. Nichts. Ich buche die ganzen Sachen und am Ende ist er der durch die Zimmertür huscht und sich das beste Schlafzimmer schnappt. Dieses Jahr nicht, mein Freund. Dieses Jahr passiert das nicht. Und wenn ich dich da rauszerren muss auf allen Vieren, das ist mir egal. Ich schlafe dieses Jahr mal in einem besseren Schlafzimmer.
Okay.
Aber das ist wirklich toll. Ich finde es ganz schön, wie du das beschrieben hast, weil das stelle ich mir einfach den perfekten Schlafplatz vor.
Es war tatsächlich für einen Bus echt nicht so schlimm. Also es war recht gut.
Konntest du
die
Sterne
sehen? Ich glaube, die anderen taten mir dann noch irgendwann sehr leid. Bitte?
Konntest du die Sterne sehen?
Nee, ich habe halt Autobahnlichter gesehen. Aber ich habe jetzt nicht...
Und auch
ich habe auch meistens den Vorhang zugezogen, weil ich auch schlafen wollte.
Man ist ja auch kaputt dann, ne?
Ja. So ein langer Soundcheck.
Aber wenn man so alleine auf der Autobahn ist und mal lange kein Gegenauto kommt, dann nicht mal so ein bisschen funkeln im Himmel? Gar nicht?
Nee.
Hattest du ein Fenster?
Nee, kein Fenster.
Kein Fenster?
Nee, es gab ja im ganzen Bus kein Fenster, nur halt vorne bei mir.
Wow. So, können wir bitte dieses Kapitel beenden?
Man kann sich auch ungefähr vorstellen, wie es da gerochen hat. Es gab Teppichboden und du konntest halt kein Fenster aufmachen.
Und weißt du?
Und es war Winter und es waren ungefähr 20 Leute in dem Bus.
Und ich dachte mir, ich mache alles richtig und freunde mich mit meinem Bettnachbarn an. Weil ist ja wichtig irgendwie so, guck mal, pass auf meine Schuhe auf und so. Und dann stehe ich auf und gucke, wer schläft denn über mir. Ja, ist immer ganz wichtig, wer schläft über einen. Ich mache den Vorhang auf und wer schläft da? Die Tuba.
Stimmt.
Über mir wurde die Tuba gelagert. Wow. Und mein Bettnachbar war eine Tuba. Und ich dachte mir, ja, toll.
Danke, ja, aber ist doch mega. Einfach, ist doch besser,
ja, es war
als wenn
super
irgendjemand
geil
da so stinkt und schnarcht und so. Ist doch gut.
Ich
hat sie geschnarcht?
Eben, ich dachte mir so nachts so. Hallo. Ich habe mir auch immer vorgestellt, ich konnte überhaupt gar nicht schlafen in dem Bus. Nicht gut. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass wenn wir einen Unfall bauen, dass man einfach den gesamten Bus als einen großen Sarg an so einem großen Kran in so ein großes Loch fährt und uns alle gemeinsam begräbt. Und einfach dann einmal so Erde drüber und dann so RTO, Julia
die
und
Tuba.
Der Busfahrer und
die Tuba. Steht auch die Tuba-Familie am Grab.
Ja, oder so ein Tuba-Spieler ohne Tuba, der mit den Händen dann so und dann einfach die Beerdigung macht.
Das ist nicht so schlecht. Ganz clever eigentlich, mit so einem Flugzeugabsturz.
Der fahrende Sarg. Einfach
große Flugzeug nehmen.
Das Flugzeug, man gräbt schon ein Loch ein und das Flugzeug fliegt direkt ins Loch rein. Und dann,
das Grab einfach in Form eines Flugzeuges geschaufelt.
Ja. Wer war der Erste, der auf die Idee gekommen ist, Leichen zu vergraben?
Ja, das war so ein Krankheitsding, oder? Irgendwer hat mal gemerkt, die fangen an zu. Ich glaube, das ist ein Geruchsding.
Aber was war der erste Modus? Hat man die einfach noch am liegen Tisch sitzen lassen. Mitlassen? Oder ja, ja. Liegen lassen?
Keller vielleicht.
Oder dann so, ach komm, die Oma setzt mal
Tisch. Erst hat man die doch einfach einbalsamiert, oder? Und einfach liegen lassen.
Ich glaube, ganz am Anfang
dachte vielleicht waren es einfach irgendwann zu viel und gesagt, Leute, die können wir jetzt nicht auch noch einsalben. Jetzt langsam müssen wir mal zu Rande kommen hier.
Aber was machen denn Affen? Die leben doch auch in so einem Stamm oder so einer Horde oder sowas. Wenn da einer stirbt, dann...
Dann essen die sich, oder?
Werfen die denn weg?
Essen also, die sich nicht?
Die verbrennen
die. Essen die ihre Leichen?
Nein.
Ich will jetzt nicht so eine komische These aufstellen, aber...
Die lassen die zurück. Die ziehen ja auch... Ist ja auch wanderndes Volk.
Affen. Wirklich?
Die wandern doch. Die haben ihr Territorium. Ich glaube, die gehen erstmal da weg. Und dann, wenn sie wiederkommen, hat es bestimmt ein Tier gegessen oder so.
Trauern die auch?
Ich habe mal gehört, dass Elefanten trauern.
Also Schimpansen tragen dann nur schwarz.
Aber wo ich mir denke, ihr wollt Emotionen ablesen von einem Rüssel? Viel Spaß, mein Freund. Woher willst du wissen, dass er traurig ist? Rüssel hängt schlapp runter. Ja,
dann reichen die sich so ein riesen Taschentuch.
Der Rüssel selber macht so.
Schimpansen tragen ja in Trauerphasen dann nur schwarz.
Ja.
Ja.
Sorry. Da habe ich auch wiederholt, weil ich den gerade, der kam gerade nicht an, weil ein bisschen leise, ein bisschen laut.
Trauern wir?
Ich trauere.
Ja?
Ich trauere häufig.
Ja. So tote Promis, ist das ein Thema für euch?
Ja, also es kommt auch an auf die Promis an, aber ich habe bei Carrie Fishers Tod war ich sehr traurig.
Ja?
Ja.
Das stimmt, da war ich auch traurig.
Da war ich sehr traurig. Sonst passiert es nicht so häufig, dass ich trauere Menschen. Ich habe jetzt schon Angst vor John Williams Tod.
Ja.
Weil da kann man... Also, wie gesagt, Musik ist ja sehr, berührt mich ja sehr. Mhm. Und dann kann ich dann, wenn ich dann...
Ja komm, der hat doch irgendeinen John Williams-Algorithmus entwickelt, der danach weiterlebt. So einfach für jeden Film der Welt.
Stimmt,
so
eine AI kann man entwickeln.
Wirklich?
Ja, aber kann ich einfach jemand anders weitermachen und weiterhin klassische Musik klauen? Ich meine, das kriegt man doch hin, oder?
Können die jetzt einfach nicht sagen, what?
Wisst ihr, worüber ich überhaupt nicht getraut habe? Notre Dame.
Ich auch nicht. Keine, ich fand das so scheiße.
Ich habe keine Millisekunde über Notre Dame
ich fand
getrauert.
Das, am Anfang dachte ich so, oh, ist ja schon schade. Und das war das Höchste der Gefühle. Und dann war es nur noch so richtig ekelhaft. Ich fand das ekelhaft, ja. Wie viel Geld. Die haben die mit Geld beworfen. Die können jetzt 10 neue Notre Dame von bauen.
Aber das
für ein scheiß fucking Kirchengebäude.
Es ist dann für einen kurzen Zeitraum auf Twitter dann auch so die Diskussion entstanden, ob man darüber Witze machen darf. Wo ich mir dachte, das ist ein brennendes Gebäude. Da ist noch nicht mal jemand gestorben. Ja. Also warum sollte
es man... Es waren Bienen auf dem Dach, dürfen. Bienenstöcke. Selbst die haben überlebt.
Überlebt.
Ja. Die Bienen haben überlebt. Also wenn man nicht darüber Witze machen darf, worüber dann?
Also lächerlich. Und dann wirklich, oh, ich bin zutiefst bestürzt wegen den ganzen Kunstwerken. Nenn mal eins. Ja. Nenn mal ein einziges
Kunstwerk. Doch, die Krone von Jesus Christus.
Die
Dornenkrone von Jesus Christus von seiner Kreuzigung.
Ja, Moment.
Haben sie gerettet.
Stopp. Stopp. Arrett. Wo? Also der wurde gekreuzigt und dann hat man... Dann vom Kreuz die Krone weggenommen oder was?
Ja, und hat die direkt bewahrt? UPS-mäßig nach Paris und dann ausgestellt.
Ja, aber
ausgestellt.
Die Römer haben sich doch darum gekümmert. Warum sollten die
keine Ahnung, die Römer. Das ist einfach so eine Krone aus Dornen und die sagen, die gehört Jesus Christus.
Dieses Leichentuch von ihm ist ja auch nicht echt mit dem Gesicht drauf.
Aber das ist ja ein Folterinstrument. Das ist
nicht echt,
das ist ja
aber.
Nicht in seinem.
Das ist alles Bullshit.
Also als kompletter Bullshit.
Das war dann schön.
Stell dir vor, Jesus kommt zurück und dann so, hier sind die Nägel vom Kreuz, die haben wir aufgehoben. Warum solltet ihr die aufheben?
Und dann sagt Schweine, das wollen? Ihr kranken Schweine.
Und dann sagt er, wo ist meine Krone denn?
Und dann sagen wir,
die ist verbrannt. Die ist uns da
haben wir
verbrannt.
Ich hab eine Novelle geschrieben, wo ist die? Ja, die haben wir verloren. Aber so, die ganzen guten Sachen sind weg.
Sind in mein Album aufgenommen. Habt ihr dein Album gehört?
Ja,
nee.
Beatbox.
Nee.
Ich habe neulich Bares für Rares geguckt und da wurde eine Rekordsumme erreicht mit einer Kette mit einem Kreuz. Und da drin war ein Stück vom Splitter vom Kreuz von Jesus Christus.
Ein Stück vom Splitter vom Kreuz.
Ja, also wirklich so ein Mikropartikel eigentlich von Holz, wo sie halt sagen, das hat ein päpstliches Siegel hinten drauf. Das gehört hundertprozentig dem Kreuz von Jesus Christus an.
Nein.
Und haben das dann irgendwie für 70.000 Euro diesen Anhänger.
70.000?
Was noch viel zu wenig ist. Nee. Die Händlerin wird das einfach wahrscheinlich für Millionen verkaufen oder so, was total geisteskrank ist. Aber Wow. Es sind Partikel vom Kreuz von Jesus Christus im Umlauf.
Vom Kreuz von Jesus Christus. Wahnsinn.
Wo haben die das hingetan? Weil der wurde doch dann in so einer Steinhöhle.
Ich habe keine Ahnung.
Ich habe es immer noch nicht gecheckt mit dieser Steinhöhle. Man darf das nicht nachfragen. Ich denke mir immer so, dann Feiertag. Und dann habe ich so ein Quäntchen. Was feiert man heute überhaupt? Und dann, die haben den in eine Höhle getan.
Ja.
Und dann hat der selber den Stein weggerollt. Warum? Wer hat den Stein davor gerollt? Beerdigen die jeden in der Höhle? Wie viele Höhlen haben die denn? Ich meine,
das stimmt doch vorne und
kein Mensch. Wurde alles 100-mal übersetzt und wieder zurückübersetzt.
Warum, wenn wir sind doch Christen alle. Warum beerdigen wir unsere Menschen dann im Boden? Ich würde gerne Menschen in Höhlen beerdigen und dann so große Steine davor rollen.
Ja.
Das klingt doch fun.
Das wäre mega.
Das wäre Spaß.
Dann die gesamte Teamarbeit.
Ja, ja, arbeitet zusammen.
Genau.
Packt zusammen an. Und jetzt.
Die Menschheit.
Komm schon, Orte. Tante Erna. Rock.
Perfekt.
Und dann alle schieben diesen riesen Felsbrocken.
Da kommt er niemals raus.
Jetzt haben wir den Rollator in der Höhle vergessen. Komm, nochmal alle zurück.
Diese großen Felsbrocken, die man nur aus Comics kennt, ja, die habe ich auch in meinem Leben noch nie gesehen.
Die perfekte Form haben, so perfekt rund.
Genau, vor dieses Loch passen. Schiebt man diese davor, finde ich super gut.
Auch Obelix mit seinem Hinkelstein. Nicht, auch man hinterfragt als Kind auch nicht. Was ist das? Nicht.
Hinkelstein.
Null, nicht hinterfragt.
Gibt es das eigentlich?
Das ist halt sein Job.
Hinkelsteine? So, ist das erfunden?
Ich glaube, es klingt so, wie, als ob es ein Thing wäre.
Das ist so eine Art Stonehenge-Ding, oder? Glaube ich. Halt so irgendwelche so weirden.
Für mich klingt das wie so ein Fantasiewort. Hinkelsteine.
Steine. Das wird schon irgendwas, was so Keltisches oder sowas sein, bestimmt.
Waren das nicht Germanen? Asterix und Obelix?
Ja, aber sind Kelten nicht Germanen?
Ja.
Guck mal, du hast doch Germanistik studiert, Julia.
Ich dachte, das sind Griechen. Okay, wow.
Du bist Autorin, Julia. Da. Du bist veröffentlichte Autorin. Du musst zumindest was darstellen können.
Sorry.
Menhir ist eine aus dem Bretonischen entlehnte Bezeichnung für einen vorgeschichtlichen, hochragenden Steinblock, der auch als Hinkelstein bekannt ist. In der prähistorischen Archäologie bezeichnet das Wort einen länglichen Einzelstein, der in vorgeschichtlicher Zeit von Menschen aufrechtgestellt wurde. Ach so, den die nur hochgestellt. Und dann war gut.
Vor allem, warum? Was? Haben die das schon in der Hoffnung, dass irgendwann Leute das mal schätzen, dass sie einen Stein aufgestellt haben?
Ja, ich glaube schon.
Du hast Zeit? Was machst du ohne Internet den ganzen Tag?
Ja, nachmittags?
Man will sich ja unsterblich machen. Ich glaube, das ist für die so das Ding gewesen. Das ist eine Form der Selbstverwirklichung.
Aber niemand wusste, wer diesen Stein aufgestellt hat.
Naja, bestimmt haben die ja mal irgendwas reingekritzelt, einen Namen oder so.
P.S. war hier, so P mäßig.
Ja. P.S.
Obelix. Obelix.
Was ist noch auf deiner Liste stehen?
Erstmal wollte ich noch mit euch darüber reden, ob euer Podcast wirklich Pufo genannt wird von Fans.
Pufo ist, glaube ich, eher kein Titel.
Manchmal. Also wir haben ja die Pufopedia so und dann, glaube ich, Pufo. Also ich schreibe auch manchmal Pufo, aber ja.
Kann ich wollte dich was fragen zu deinem Prozess des Romanschreibens.
Ach du Scheiße.
Wann war das? Weil ich habe ja so ein bisschen die Entstehungsgeschichte auch mitbekommen.
Wie heißt der nochmal?
Wer?
Das Leben war eins. Es war einmal ein Julia Becker.
Sorry, schreibt. Mir ist kurz die ISBN-Nummer entfallen. Kannst du nochmal kurz?
12744325750.
Alles klar. Okay, sorry. Jetzt, ich war nur kurz zurück. Okay.
Ja.
Nee, das Leben ist eins der härtesten von Julia Becker.
Mhm. Ich habe das
in einem Zug weggelesen.
Hast du es wirklich gelesen?
Ich habe es wirklich gelesen. Ich habe das in einem Zug weggelesen. Und am Ende dachte ich mir, super Buch und so, aber muss ich dir jetzt nicht sagen, aber da, du hast da so lange dran gearbeitet und dann saugt man das so an einem Nachmittag weg.
Da ist mega wenig bei rumgekommen.
Aber wo ich mir auch denke, wie viel Zeit man konsumiert. Ich weiß, also,
das habe ich jetzt auch bei der Serie
also du
auch.
Hast da, glaube ich, so eineinhalb Jahre, zwei Jahre oder irgendwas dran gearbeitet. Und das habe ich in einem Nachmittag. Was konsumiere ich denn an Zeit? Fremder Menschen in meinem Leben. Ich sauge ja ganze Universen auf an Arbeitszeit, die da reinfließen.
Ja.
Ja.
Exakt, das ist total spannend daran, wirklich. Aber du hast ja wirklich erst die Idee gehabt, quasi Kurzgeschichten zu schreiben, beziehungsweise kleine Snippets. Und wie ist dann die Idee zum Roman gekommen? Oder wann hast du dann beim Schreiben gemerkt, nee, ich will doch lieber eine groß zusammenhängende Geschichte schreiben?
Also ich hätte mir persönlich nie zugetraut, einen Roman zu schreiben. Ja. Ich glaube, das war das Problem an der ganzen Sache. Ich habe von Anfang an gesagt, ich kriege nur Kurzgeschichten hin, vor allem.
Weil weswegen?
Ich habe halt einfach gesagt, Roman ist halt einfach so serious. Also es ist so serious business. Da musst du halt wirklich was schreiben, damit es nicht total scheiße ist. Und da musst du dich halt wirklich hinterhängen mit viel Zeit und viel Aufwand. Und ich habe halt Vollzeit gearbeitet. Und ich habe halt gesagt, nebenher schreiben schaffe ich das nicht. Ich müsste mich da komplett reinhängen. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, ich kann nur Kurzgeschichten schreiben. Wenn das okay ist, dann mache ich das mit dem Buch so. Und es war auch okay und ich habe auch Kurzgeschichten geschrieben und ich habe die auch eingereicht und so. Und meine Lektorin hat halt dann gesagt so, sorry, aber irgendwie das ist alles so fantasievoll und so, das wäre echt schade, wenn das jetzt Kurzgeschichten bleiben. So. Und dann haben sie halt gesagt, schreib einfach einen Roman, du kriegst das schon aber hin.
Hast du dann quasi neu angefangen oder waren die Kurzgeschichten auch schon grundlegend?
Nee, ich habe neu angefangen und die haben dann wirklich gesagt so, ja, du kannst einen Roman schreiben, wir stehen hinter dir und so, du schaffst das schon, aber gib uns doch bitte bis, keine Ahnung, in 2 Wochen eine Romanidee. Und ich so, ja klar, schaffe ich, kein Problem, habe ich gesagt. So. Und das war wirklich der absolute Untergang, weil ich habe wirklich keine Idee gehabt, die gut war, die irgendwie neu war.
Ja.
Alles war irgendwie schon 15 Mal da gewesen und ich wollte aber auch nichts Langweiliges machen aus meinem Leben oder jetzt auch kein feministisches Manifest, weil das alles irgendwie schon gerade so da ist. Und dann saß ich halt wirklich im Zug nach Rheinweg zu Rowohlt und hatte halt eine richtige Scheißidee. Und ich wusste auch, dass sie scheiße ist. Und ich wusste, ich muss jetzt gleich an so einem Tisch, an so einem Konferenztisch, einfach Leuten von Rowohlt eine Scheißidee pitchen. Yeah. Und muss da so tun, als würde ich es selber gut finden. Und ich habe mich so geschämt auf dieser Zugfahrt, dass ich halt wirklich die ganze Zeit zur Notbremse geschielt habe. Oh, jetzt habe ich hier
das kaputt gemacht. Das kurz davor.
Ich habe zur Notbremse geschielt und habe so gedacht, ich habe in meinem Kopf so gedacht, was passiert eigentlich, wenn ich die ziehe? So, muss ich dann irgendwie ins Gefängnis oder so? Alles irgendwie besser, als jetzt zu Rowohlt zu fahren und eine Scheißidee zu pitchen. Läuft das eigentlich noch? Das Mikrofon habe ich zerstört.
Ja, nee,
das ist gut. Okay. Und dann habe ich das gegoogelt. Notbremse ziehen, Kosten und so.
Und so langsam hast du eine Geschichte in deinem Kopf
zurück. Genau, und dann habe ich halt einfach gedacht, okay, ich schreibe einfach eine Geschichte über eine Frau, die eine Notbremse zieht, aber gar kein Geld hat, um das zu bezahlen. Und dann stand ich in Hannover, als ich umsteigen musste und habe das dann so panisch in mein Handy gesprochen. Eine Frau zieht die Notbremse, hat aber gar kein Geld und dann muss sie so viel zahlen. Es geht ein Unfall und sie wandelt das dann in Sozialstunden um. Und irgendwie 3 Stunden später war ich dann bei Rowohlt und saß am Tisch und hab denen diese Idee mit so einem erstaunlichen Selbstbewusstsein gepitcht und die meinten, das ist mega. Geil. Und ich dachte so, okay.
Ja, habe ich 2 Wochen dann gearbeitet.
Ich finde das wirklich toll, als ich irgendwann gehört habe, dass du einen Roman schreibst, weil ich dachte die ganze Zeit, wenn man das so mitbekommt, wie einfach Autoren von irgendwelchen Late-Night-Shows und so oder mit einem guten Twitter-Account angesprochen werden und ja die ganzen Verläge jetzt auch quasi mit solchen Leuten dann Geld machen wollen und ich mir das Gefühl habe, die haben dann einen engen Zeitplan und die werden so ein bisschen ausgebeutet und am Ende kommen halt so langweilige Klolektüren raus. Das fand ich immer so, finde ich einfach immer blöd. Das ist kein Mehrwert. Und ich fand das dann richtig cool und finde es auch mega beachtlich, dass du dann so einen Roman geschrieben hast. Und quasi das dramaturgische Wissen drauf geschafft hast und so, und das ist ja einfach eine coole, zusammenhängende, geile Geschichte geworden ist.
Das wundert mich auch immer noch, dass das funktioniert hat. Aber
das ist schon echt cool.
Ja, ich hatte halt auch mega Angst davor, dass es so ein Klobuch wird, einfach so eins, was mir selber so in 2 Jahren spätestens peinlich ist.
Weil ich glaube, es ist die erste Geschichte, die ich kenne von jemandem, der halt angesprochen wurde. Vorher noch nicht, du warst ja jetzt, du bist ja nicht raus in die Welt mit ich will einen Roman. Ja. Du wurdest ja angesprochen, weil du auch hier bei mir im Magazin schreibst und so.
Ja.
Und ich glaube, es ist das erste Buch, was mir gefallen hat, was aus so einer Genese entstanden ist, glaube ich.
Ja, ja.
War dann der Schreibprozess ähnlich, dass du in den letzten 2 Wochen dann irgendwie 80% des Buchs geschrieben hast oder war das eher ausgeglichen?
Nicht in den letzten 2 Wochen, aber auf jeden Fall in den letzten 3-4 Monaten. Also das ging ja über insgesamt 2 Jahre, bis es fertig war. Ja. Und das ist jetzt nicht, dass ich da 2 Jahre dran gesessen habe jeden Tag, sondern ich bin halt montags bis freitags arbeiten gegangen und habe dann am Wochenende geschrieben und morgens vor der Arbeit und abends nach der Arbeit dann in der heißen Phase. Und in den letzten 3-4 Monaten ist eigentlich fast alles entstanden.
Ach, crazy.
Ja.
Hast du die Geschichte vorher so am Reißbrett überlegt oder bist du beim Schreiben?
Nee, beim Schreiben einfach. Ich habe einfach drauf losgeschrieben und dachte, okay, so panisch habe ich drauf losgeschrieben. Dachte, okay, Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Und dann
hat wo man landet.
Ja, ich habe das dann immer so zwischenstoppmäßig meiner Lektorin gegeben und gesagt so, ist es eine Katastrophe? Und sie meinte immer so, nee, mach einfach weiter. Und das hat mich dann auch total verunsichert, so, mach einfach weiter.
Ein Babysitter dann quasi.
Ja, schon. Den braucht man auch. Den braucht man auch wirklich.
Dann anrufen und die sagt dir dann, nö, auch alles gut. Eine weinende
Man darf das nicht unterschätzen, weil wenn man das erste Mal einen Roman schreibt, das erste Mal in deinem Leben und du sitzt ja wirklich ganz allein vor deinem Laptop so, du hast kein Korrektiv oder irgendjemand, der dir hilft oder sagt, das ist lustig, das ist scheiße, das hört sich komisch an, sondern du bist ganz alleine und du musst selber nach Gespür ein Buch schreiben, was am Ende funktioniert. Und das war teilweise wirklich schwer.
verstehe ich aber nicht bei Tarantino und solchen Leuten, wo man, denen man ja auch mal denkt, dass sie alles alleine schreiben und so. Dieses, ich glaube, es gibt keinen Menschen mit einem guten Korrektiv, der sich selber gut redigieren kann und so. Ich glaube auch, dass solche Leute vor allem davon leben, dass sie coole Freunde haben.
Ja.
Oder das schätzt man total, das Umfeld von solchen Leuten, die dann auch mal sowas lesen und gut darin sind, Feedback zu geben. Und ich glaube, so ein Christopher Nolan, wenn der dann so ein Buch schreibt, ist auch erstmal scheiße.
Ja.
Und da muss man, ich glaube, das ist auch total wichtig, da sich das nicht zu unterschätzen, dass man da ein gutes Korrektiv um sich herum aufbaut. Aber das ist ja interessant. Dann hilft die Lektorin in einem ein bisschen durch die taffe Zeit.
Ja, die sagt dann einfach, alles gut, bist gut on track, ist alles gut, mach dir keine Sorgen. So. Und dann schreibt man erstmal wieder weiter und dann meldet man sich wieder und sagt, ist jetzt eine Katastrophe? Und dann sagt sie, nee.
Schreibst du das schon in okay. Buchprogramm oder hast du einfach in Word
geschrieben? Ich habe nicht Word, sondern dieses
Pages.
Text-Edit. Wahnsinnig unseriös. Das ist wahnsinnig,
weil das nicht aussieht wie ein Buch.
Ja, gut, aber wie ein Buch sieht das eh nicht aus, bevor es ein Buch ist.
Ja, eben. Das fühlt mich, ich bräuchte so eine App, wo das dann auch schon aussieht wie ein Buch. Kannst du die Schriftart selber aussuchen? Oder ist es immer die gleiche Schriftart? Ein Buch?
Ich habe da tatsächlich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Kannst du nicht sagen, mach nochmal ein bisschen größer. Mach nochmal ein bisschen größer.
Der Text drei ist Punkte. Groß. Relativ groß.
Ja, weil sonst wären es wahrscheinlich 30 Seiten rein Text.
Nee, du hast ja schon eine Menge geschrieben.
Aber kann ich machen, dass der Text immer größer wird und am Ende ist nur noch ein Buchstabe pro Seite und man liest, kommt richtig schnell voran, denkt sich,
jetzt geht's aus. Boah, die verschlingen das Buch ja förmlich.
Bücherwurm.
Du hast aber meiner Meinung nach einen sehr großen Fehler begangen, denn du hast, so wie ich das verstanden habe, Referenzen auf echte Personen in dein Buch geschrieben, so kleine Anspielungen. Und das ist natürlich ein Strudel, aus dem man, glaube ich, nur noch schwer rauskommt. Weil wenn du jetzt dein nächstes Buch schreibst, ich glaube, Science Fiction wird es sein, mal wieder. Ich weiß nicht, du hast noch nicht viel verraten. Da wird natürlich jeder drauf lauern so. Und, ne, kommen da auch so zwei Podcaster vor, ein kluger und ein dicker. Kannst du da nicht irgendwie so ein lustiges Duo machen irgendwie so oder sowas in der Richtung? Weil dann sind alle enttäuscht, wenn sie nicht vorkommen. Was hast du denn
für Erfahrung gemacht? Der Cameo von Hitchcock.
Ja.
Denkst du, die Leute freuen sich, wenn sie im Buch vorkommen?
Ja, natürlich. Klar, das ist eine riesige Ehre. Und dann deine beste Freundin kommt dann so und so, ich bin der unsympathische Chef oder wer bin ich oder was?
Und die führen sich dann plötzlich ganz komisch auf, machen immer verrückte Dinge, damit sie im Roman landen.
Ja, genau. Ja, ja.
Oder sterben, bringen sich um, damit du es ihnen widmest oder so. Ja.
Der letzte war ich im Zug mit so einem Schaf und dann hat das ein Lamm geboren. Im Zug.
Und ich war Geburtshilfe.
Verrückte Geschichte, oder?
Ich hab das da rausgeholt mit den eigenen Händen.
Ja, genau. Und ich hatte nur die Servietten vom Bahnbistro und so. Und dann dachte ich mir, was frisst so ein Lamm? Ja, verrückt, oder? Kannst du in dein Buch schreiben, wenn du willst. Kein Problem. Willst,
mach ruhig. Mach jetzt mal
Schreib Karte. Ruhig.
Ich hab's schon mal aufgeschrieben, hier.
Ja gut, ich freue mich auf die Zukunft, was meine Freunde so machen, um im Buch zu landen.
Aber hast du schon das nächste Buch in der Pipeline?
Du, das Ding ist...
SWR also, gerade, nur ein anderes Vokabular.
Ich habe natürlich kein Buch mal eben so in der Pipeline, aber ich glaube, es ist angedacht.
Was du brauchst, ist nur die Zugfahrt zu Rowohlt.
Ja. Ja, so eine panische Zugfahrt.
Das brauchst du einfach nur. Und dann hast du die nächste
Ja,
Idee.
Vielleicht.
Ja.
Obwohl, ich war neulich bei Rowohlt, aber da ist mir nichts eingefallen.
Warum warst du da? Einfach nur Spaß?
Einfach nur so. Ich wollte da mal das Neue, die sind ja umgezogen nach Hamburg.
Und du wolltest einfach mal sehen, wie sich so eingerichtet haben.
Ich wollte
haben.
Mal gucken, wie es da so aussieht. Spektakulär.
Ist das so ein cooles Startup-mäßiges Office?
Nee, das ist so ein dreiecksförmiges Gebäude, wo in der Mitte aber nichts ist. Nur so fällt man halt so runter. Das heißt, man kann so außen... Lichthof heißt das?
Keine Ahnung.
Ja, kann sein.
Improvisiert. Okay.
Man kann nur außen rum gehen, so dreiecksmäßig, was interessant ist. Und die haben so eine Maschine, die Leitungswasser zu Sprudelwasser verwandelt, was ich mega finde.
Soda Stream.
Nee, nicht sowas, sondern direkt aus dem Hahn raus.
What?
Das wow. Finde ich so next level. Also es kommt aus der Leitung als Sprudel raus.
Geil. Und viele Schreibmaschinen und Leute dahinter?
Nee, aber es gibt einen Hund. Es gibt einen Rowohlt-Hund.
Rowohlt-Hund?
Aber ist schon sehr alt, glaube ich. Aber sehr nett.
Wie viele Exemplare hast du von deinem eigenen Buch? Kriegt man da so eine Kiste?
Ja, man kriegt am Anfang irgendwie, ich glaube, ich hatte 30 oder so.
30?
Oder 50. Kriegt man einmal. Ich glaube, das muss man einfach mit denen verhandeln, wie viel man davon bekommt.
Zum Verschenken.
Du wurdest bezahlt in deinen Büchern.
Ja, und dann bekommt man von jeder neuen Auflage 2 nochmal zugeschickt, um zu gucken, ob alles okay ist.
2 aber dann auch.
2 von jeder neuen Auflage. Also ab und zu kommen immer 2 Bücher nochmal an.
Aber Warum? Ich meine, stellst du die so normal in dein Regal und dann kommt jemand vorbei und dann dein Bücherregal einfach so 50 Mal dein eigenes Buch.
So im Moment ist es tatsächlich so, aber ja? Ich versuche die halt alle zu verschicken, irgendwie, dass sie wegkommen, weil das fühlt sich nicht richtig an, irgendwie aufs eigene Buch zu starren.
Ihr könnt heute nämlich 5 Hörer von euch haben die Möglichkeit, ein Buch zu gewinnen.
Jeweils 5
können wir es echt,
jeweils
können wir es echt bitte verlosen?
Ja, können wir machen, wenn du willst.
Ich habe wirklich noch 10 Bücher oder 15 zu Hause.
Ja, kann auch Heavy und German Shit machen.
Ja.
Ja, okay, schreibt uns. 5 von euch bekommen Julias tolles Debütbuch. Ein preisgekrönten Debütroman geschenkt.
Ja, wirklich?
Glückwunsch übrigens zum Studium Nachwuchspreis.
Dankeschön.
Einem der renommiertesten Preise, die es ja überhaupt gibt hier in Deutschland.
Die 2 Personen in diesem Raum schon abgestaubt haben.
Wahnsinn.
Herzlichen Glückwunsch, Stefan.
Hast du auch dieses coole Marmor-Ding bekommen? Es ist auch ein großer.
Und jetzt pass auf,
Stein.
Es ist mir natürlich kaputt gegangen.
Echt jetzt?
Also, es ist Folgendes passiert. Ja. Florentin, jetzt nur ganz kurz.
Erstmal kurz.
Ist jetzt keine Erfolgsgeschichte, ist eher das Gegenteil. Ich habe diesen Preis gewonnen, habe mich sehr gefreut.
Kannst du in deinem Roman schreiben, was jetzt kommt.
Und ich bin ein sehr unsozialer Mensch, was so Networking, Veranstaltungen, Smalltalk und so angeht. Das ist einfach nicht so meins. Und nach der Veranstaltung wollte ich halt so schnell wie möglich mit diesem Preis zurück nach Hause. Und bin dann wirklich nur noch ganz kurz geblieben und dann bin ich gegangen. Und am nächsten Tag musste ich halt mit dem Zug von Hamburg nach Köln und dann bin ich auch 3-mal umgestiegen und es war 500 Grad und ich war zu spät und hatte den so im Jutebeutel liegen, diesen Marmorpreis. Yeah. Und der hat schon so die ganze Zeit so geklackert, da dachte ich so, ach scheiße, aber ich hatte jetzt auch nicht die Zeit, den da rauszuholen irgendwie. Und da war eine Ecke abgebrochen. Und jetzt steht er halt in meinem Regal mit einer abgebrochenen Ecke und dann kriege ich gestern tatsächlich vom Studio Hamburg so eine Karte geschickt, wo drin steht so, liebe Julia, wir haben dich leider nicht mehr gefunden nach der Veranstaltung. Wir wollten dir doch noch deinen Case geben für den Preis, damit du den transportieren kannst.
War es überhaupt kein Case bekommen?
Haben wir gestern dann dieses Case so gepolstert mit Seide geschickt und ich so, ja, zu spät, aber danke.
Aber was erwarten die denn, welche abenteuerlichen Reisen in ihre Gewinner machen, dass man da ein extra gepolstertes Case braucht.
Habe ich auch nicht bekommen, Melchior.
Dass sie wirklich irgendwie in
ihr Flugzeug steigen. Offensichtlich mit dem ICE von Hamburg nach Köln. Reicht ja schon, um den zu zerschmettern.
Marmor?
Ja, Marmor. Verrückt, oder?
Schick.
Ist echt schön.
Schicker Preis, muss man sagen.
Ja.
Kann ich nur empfehlen. Macht sich gut in Wohnungen.
Ja. Aber wichtiger sind ja so die, nicht die materiellen Dinge, sondern so, was man so erreicht hat.
Aber habt ihr nicht auch mal einen Podcastpreis gewonnen oder so? Ja. Zu zweit?
Ja, in den deutschen
Podcast. Ja, unsere Praktikantin Thais hat den.
Ach ja, stimmt.
War es ein schöner Preis? Oder?
Das wissen wir nicht, den musst du Thais fragen.
Ach so, habt ihr den direkt weitergegeben?
Nee, Thais hat den für uns abgeholt.
Sie wollte eigentlich auch einen Podcast machen, ne? Aber passiert nichts.
Sie wollen halt alle, aber dann im Endeffekt, wer macht's am Ende? Warum hast du noch keinen Podcast
eigentlich? Ich würde gerne einen Podcast mit Thais machen.
Ja, das ist doch super.
Wo ist die eigentlich jetzt gerade? Hat sie einen Raum, wo sie arbeitet?
Nee, nebenan hört sie ab, wie so das Leben der anderen mäßig. Sie ist jetzt niemand im Serverraum und guckt.
Der Serverraum, in dem Axel wohnt.
Sie schreitet nur ein, wenn irgendwas passiert.
Verstehe. Schneidet sie euren Podcast?
Ja.
Ja.
Macht sie echt, ne?
Ja, ja.
Unbezahlt?
Oft dann für sie die Effekte drunter. Nein, nein. Das Praktikum ist beendet.
Achso, sie ist gar nicht mehr da.
Nein, nein, die war nur 2 Wochen da.
Wo ist sie denn jetzt?
In einem besseren Ort. Was 16-jährige Mädchen so machen, die ist wahrscheinlich unterwegs. Auf Snapchat.
Verstehe.
Weiß nicht genau.
Ja, wahrscheinlich.
Oder protestiert gegen den Klimawandel.
Da, man konnte übrigens von dem Büro von Rowohlt runtergucken auf den Platz, wo die Fridays for Future waren. Und da haben die sich gerade formatiert, als ich da war. Und hab dann so von oben so, yay, ihr seid klasse, macht weiter so. Dann so den Sprudel aus dem Wasser angeholt. Das war mega.
Lustigerweise.
CO2-Tank nochmal aufgedreht. Komm, gib mal nochmal hier mehr Sprudel.
Ich war neulich bei einem Familienzusammenkommen und da war meine kleine Cousine auch da. Die ist auch 16, 17 Jahre alt. Und jetzt kam es dann auch dazu, zum Gesprächsthema Fridays for Future. Und sie hat erzählt, dass sie nicht hin durfte, weil ihre Mutter ihr es verboten hat.
Was?
Meine Tante. Und habe ich erst habe ich mit meiner Tante.
Deine Tante ist ein neoliberales Arschloch.
Ich habe mir geschimpft. Und dann habe ich aber auch zu meiner Cousine gesagt, so funktionieren auch Demonstrationen nicht. Dass man sich von Eltern oder jemandem, gegen den man protestiert, verbieten lässt, auf eine Demonstration zu gehen. Du kommst da an, hat sie immer auch gesagt, dass sie da hingegangen ist. Sie hat mir dann erzählt, dass sie doch ohne Einverständnis da war. Das fand ich dann sehr gut.
Hast du gerade deine Cousine gesnitcht hier live im Podcast?
Ja, aber meine Tante hört es nicht, aber meine Cousine hört den Podcast. Von daher, wir sind in einem Boot. Zwinker, zwinker. Aber meine Tante hört den Podcast ja nicht.
Liebe Grüße an der Stelle. Mach weiter so, ihr macht eine gute Sache.
Ja, ist eine gute Sache.
Und in Kamen eigentlich?
Nee, in Dortmund.
Ich habe ja früher mal, ich habe das Gefühl, der Witz ist ein bisschen untergegangen. Ich habe dir ja früher, dich immer mal gefragt, ob du und deine Kumpels früher die Carmen Geiss waren.
Die Carmen Geiss. Das sind diese Referenzen, die ich oft nicht verstehe. Wow. Mittlerweile verstehe ich Carmen Geiss.
Endlich haben wir eine echte professionelle Autorin hier. Ja, im man merkt es.
Oh, der hat so lange geschlummert, dieser Witz. Und das hat mich wirklich mitgenommen, dass du den damals nicht so...
Ich habe es damals nicht so verstanden, weil ich habe immer versucht zu lachen darüber, mhm, weil ich das Gefühl geben wollte, ich habe es verstanden, habe ich nicht verstanden. Jetzt mittlerweile weiß ich natürlich, wer Carmen Geiss ist.
Jetzt, wo du Netflix machst, jetzt guckst du auch mal RTL 2. Guck ich auch mal
RTL 2, weil ich kein Netflix mehr gucken will, ja. Nee, Carmen Geiss, finde ich sehr lustig. Habe ich auch meinen Leuten vorgeschlagen.
Haben wir das auch
abgehakt. Die Carmen Geiss zu nennen.
Kam nicht so gut an.
Nee. Aber du bist zu Hause, ne? Das ist deine Welt, diese Referenzen.
Ja, absolut. Ja. Ich habe so einen Premium-Account für TV Now, für die ganzen Sender, RTL und so. Aber man muss dazu sagen, ich gucke jetzt nicht diesen kompletten Müll wie Berlin Tag und Nacht oder so, sondern ich gucke hauptsächlich Goodbye Deutschland, wo halt noch so im Kern noch was Wahres dran ist, wo nicht alles gescriptet ist.
Ja.
Und das gefällt mir einfach. Ich finde da einfach immer lustige Leute für die Inspiration.
Goodbye Deutschland.
Ja.
War da nicht auch der Typ her, der... Hast du mich erzählt? Du erzählst dann, wenn man mit dir im Comedy-Preis ist, zeigst du mir auf Leute und sagst, oh, das ist Maliens. Oh, das ist Carmen Geiss.
Der ist gestorben. Maliens ist tot.
Ja, stimmt. Ach ja, richtig.
Ich möchte jetzt hier um Pietät bitten.
War das nicht der auf Mallorca Klimaanlagen verkauft
hat? Ja, genau. Nicht Klimaanlagen, sondern Heizungen.
Heizungen, genau, wo ich darüber lachen musste, weil das klingt einfach nach der dümmsten Idee der Welt.
Ja.
Das klingt wie im Auenland Schuhladen aufmachen.
Der hat auch seinem Geschäftspartner einen Finger abgesägt vor laufender Kamera. Und das war ganz schlimm. Und später kam es dann zur Aussprache, aus Versehen, und später kam es dann zur Aussprache mit der Frau von dem Verwundeten. Und sie hat ihn zur Rede gestellt und er ist panisch, wie er war, aus dem Fenster gesprungen. Und geflohen vor laufender Kamera.
Das gibt's auch.
Das ist
nicht.
Doch, das ist wirklich so passiert. Es ist wirklich so passiert. Das könnt ihr alles nachgucken, wenn ihr einen TV Now Account habt. Ich kann euch meine Login-Daten geben.
Keine Werbung, Julia.
Entschuldigung, von diesem.
Es gibt zwischen auf YouTube auch, oder? Mallorca Jens.
Ja, ich weiß.
Malle Jens.
Aber nicht der den Finger verloren hat, hat ihn konfrontiert, sondern
die Frau. Davon. Der Typ lag ja im Krankenhaus.
Ach so, okay.
Der hatte ja wirklich einen Finger verloren. Welchen also. Denn? Das weiß ich nicht, aber schon einen wichtigen Glauben, einen Arbeitsfinger.
Aber es gibt doch sozusagen 3 von 10 Finger, die man gut und gerne verlieren kann. Jetzt mal unter uns. 10 sind schon locker 2, 3 zu viel. Mein Gitarrenlehrer, erzähle ich immer gerne, mein Gitarrenlehrer hatte einen Finger halb verloren. Den einzigen Finger, den man nicht zum Gitarrespielen braucht.
Geil.
Rechte Hand, kleiner Finger.
Ja. Ja, bei so einem schönen Ring.
Da ist so eine Seite weniger an der Gitarre.
Aber selbst wenn, kannst du dir doch so ein...
Er hat sich dann aus Frust eine Seite abgeschnitten. Ja. Also. Nie wieder geh.
Ding. Und dabei ist dann der andere Finger verloren gegangen.
Ja. Aber fand ich super. Mit der ich im Unterricht war, die hat dann gesagt, ist dir mal aufgefallen, dem fehlt ein Finger. Und ich so, nee. Ja. Das war das Einzige, was mir jemals...
Vor allem, dass dir das nicht auffällt bei deinem Gitarrenlehrer.
Der immer so geht Fingertechnik. Und die einfach so, dem fehlt ein Finger.
Und dann sieht
man, aber halt, dem haben so zwei, also der Finger besteht ja aus 3 Teilen. Und ich glaube, 2 waren weg. Von 3.
2 Drittel.
2 Drittel.
Also 3 Parts. Und dann hat sie auch so gesagt, ist ja froh, dass er gar kein Gesicht hat. Und du auch so, nö.
Aber
worauf achtest du denn dann?
Noch creepiger sind ja wirklich Leute, die einen Finger oder einen Zeh zu viel haben.
Mhm.
Zum Beispiel Drew Barrymore hat 6 Zehen an jedem Fuß.
An welchem?
An beiden.
An beiden?
An beiden. Ah,
an beiden 6. Nice.
Aber, das finde ich voll welcher, geil. Welcher ist dann doppelt?
Ich glaube...
Oder hat die einfach einen...
Vielleicht,
weil jeder C hat ja einen eigenen Charakter.
Ja, vielleicht haben wir auch alle einen zu wenig, ne? Es kann auch sein.
Aber also die haben nicht 2 große Onkel, 2 Daumen-Cs.
Nee, ich glaube eher unten bei den Kleinen ist dann noch sowas.
Also,
aber der reizt sich ein, dran. Also der nicht oben raus einfach.
So ein Mittelfinger. So ein
oder unten raus immer. Oh Gott.
Aua. Nee, ja ich glaube, es ist eher ein kleiner.
Hast du irgendwas Weirdes?
Was Weirdes?
Am Körper? Irgendwas Untypisches? Hast du ein Zeh zu wenig?
Nee, ich glaube, ich bin eigentlich ganz gut so zusammen.
Normal.
Normaler Mensch eigentlich. Ich habe eine seltene Blutgruppe.
Ja?
Oh,
ja. B-negativ.
Ah, ich weiß gar nicht.
Nur 2% der Menschheit. Also, wenn ich verblute, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ich.
Will man nicht haben eigentlich, ne?
Ja.
Ich habe Gallensteine.
Echt jetzt?
Ja,
echt?
Aber schon, mein Arzt hat mir schon, glaube ich, als ich 15 war oder so, hat er gesagt, ja, pass auf, Herr Will, Sie haben Gallensteine. Und das Problem ist ja, Gallensteine sind nicht das Problem. Aber die können irgendwo in so eine Öffnung reingehen und dann irgendwas verstopfen. Also ich stelle mir das so wie so ein großes Waschbecken, wo Wasser drin ist. Und da ist so eine Brötchenhälfte drin. Und wenn man Glück hat, dann läuft das Wasser halt aus, ohne dass die Brötchenhälfte den Ausschluss verstopft. Aber wenn man Pech hat, dann saugt die sich da fest. Und er meinte so, ja, wenn es passiert, dann verspüren Sie messerstichartige Schmerzen und dann müssen Sie ins Krankenhaus. Und seitdem rechne ich jede Sekunde meines Lebens damit, Zitat, messerstichartige Schmerzen
zu haben. Aber hatte ich gerade auch mit meinem Magen, ehrlich gesagt.
Aber woher weiß man denn, wie sich ein Messerstich anfühlt? Das ist dann wirklich so.
Ich glaube, das weißt du, wenn du es spürst.
Ja, dann denke ich mir, das wird es wohl sein. Das wird es wohl sein. Aber ich finde es so gut, wenn diesen 15-jährigen Jungen in die Welt gelassen hat, so jede Sekunde kann es passieren. Jetzt. Ja. Doch nicht.
Meine Schwester war im Krankenhaus, weil sie irgendwas mit einem Blinddarm hatte. Das ist
eine größere Schwester,
die wohnt in Frankreich.
Das merkt man bei dir.
Und wieso merkt man
das? Hast du in einem Film gesehen, dass da die andere Charakterin gesagt hat, ja, man merkt, dass du eine größere Schwester hast.
Ich habe auch noch einen größeren Bruder.
Ja?
Ja.
Aber keine kleineren Geschwister, ne?
Nein. Das merkt man nicht so.
Wieso?
Den Bruder merkt man gar nicht.
Gar nicht.
Sieht man den null an. Gar nicht.
Also würde mich nicht wundern, wenn du den nur geträumt hast.
Also meine Schwester hatte mal den Blinddarm, irgendwas war mit dem Blinddarm. Ich weiß nicht mehr genau, was, ob sie entzündet war oder so. Auf jeden Fall war sie im Krankenhaus und hatte Schmerzen, dass sie dachte, sie stirbt. So. Und dann stellte sich raus, dass da Teile von so Eierschalen und so, dass das da reingegangen ist. Deswegen sagt sie immer zu mir, wasch deine Eier. Das sagt meine Schwester immer zu mir. Sonst wirst du irgendwann den Todesschmerz erfahren.
Aber wie eure Eier?
Die hat den Blinddarm rausgenommen bekommen deswegen.
Aber wie kommen denn
Eierschalen keine Ahnung
in ihren Körper überhaupt?
Wenn da so kleine, winzige Stücke noch dran sind und du das aus Versehen isst.
Ja, aber wie groß
reden die? Die werden halt nicht verdaut.
Winzig oder schon so?
Winzig, das muss weg. Nee, winzig.
Winzig.
Ja, deswegen wasch deine Eier, Florentin.
Wasch deine Eier.
Bevor man sie aufmacht, oder was?
Bevor du sie isst.
Oder beim Rührei, wenn da mal was reinfällt, eine Schale rein.
Rausnehmen. Ausfischen.
Ach, du meinst das gekochte
Ei
noch mal
Ei,
waschen.
Ja.
Ah, ja. Oh ja.
Ja, das ist ein guter Tipp eigentlich.
Das ist ein richtig guter Tipp.
Ich wusste nicht, dass sowas funktioniert, dass die Eierschale dann irgendwie ihren Weg, aber anscheinend ist sie resistent.
Das nicht Sinn, dass man sich verdauen kann. Ich finde, es macht schon Sinn, weil es einfach nur reines Kalk, keiner Kalk ist, oder nicht?
Ja.
Der Körper ist ja nicht...
Der Blinddarm war verkalkt. Wahrscheinlich war es das.
Aber das kann man doch verdauen, oder? Du kannst auch Fingernägel verdauen.
Nee,
es gibt Leute, die ihre Fingernägel essen. Und was passiert dann damit?
Ja, das weiß ich nicht, im Gegensatz zu dir.
Naja, ich gehe davon aus, dass was vom Körper kommt, geht auch zum Körper zurück. Oder? Alte Regel.
Ich weiß nicht.
Haare? Werden Haare verdaut? Auch nicht.
Weiß ich nicht.
Horn, aber nicht Kalk. Ich glaube, Kalk hat der Körper nicht so viel zu bieten. Ich glaube, das hat der Körper auch, weil das weiß ich jetzt nicht.
Top-Tipp: Spülkasten entkalken. Toilettenspülkasten entkalken.
Ja.
Ich habe es am eigenen Leib erfahren.
Ja.
Alles verkalkt, alles verkrustet, die Spülung hört nicht mehr aufzulaufen.
Genau das Problem habe ich auch gerade.
Ja, es ist
genau das Gleiche.
Ja,
ich drehe jetzt immer das Wasser ab für dieses komplette Badezimmer.
Aber brauchst du dann einen Schraubenschlüssel oder kannst
Nein, ich kann einfach so einmal drehen.
Ach so.
Aber manchmal vergisst man es halt und dann ist man am Wochenende weg und das Wasser läuft durch.
Exakt, du kommst nach Hause und das Wasser läuft und denkst dir, ja gut.
Ja, und das ist so ein Kostenverbrauch.
Einmal durchrotiert, einmal durch deine Wohnung.
Und das ist wirklich der Spülkasten von den Vorbesitzern.
Noch. Da denkt man nicht dran.
Nee.
Aber ich denke mir, also eigentlich heißt es, man muss da die Einzelteile rausnehmen. Ich baller einfach den ganzen Spülkasten.
Nein, man muss weg und neu. Dazu. Ich habe das versucht, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war so krass kalkig.
Ja?
Das hat nicht funktioniert. Vor allem, weil das Wasser halt so kalkig ist in Köln. Ne? Also das ist halt das größte Problem. Da kommt halt auch die ganze Zeit nur Kalksuppe durch. Seit ein paar Jahren.
Aber
ein paar Jahrzehnten.
Du musst dir dann die Einzelteile rausnehmen, oder was? Und die dann einzeln in so einen Topf entkalken, oder wie meinst du?
Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ich drehe ja immer das Wasser ab.
Ja.
Ich musste, glaube ich, einfach mal einen neuen Spülkasten kaufen.
Das ist mir in Chicago passiert, in einem Apartment. Da ist plötzlich, da war einfach, die haben keine Spülkästen. Da läuft einfach, die haben keinen Spülkasten. Ich weiß nicht genau, wie es läuft, aber das wird dann so runtergesogen.
Ja.
Und dann kommt Wasser nach. Unten so einem großen Bassin, hast du dann Wasser? Und dann hat das nicht aufgehört zu laufen und dann ist es übergetreten. aber in einem Tempo, wo man sagt, gut, in 20 Sekunden ist die ganze Wohnung voll. Dann habe ich die Tür zugemacht, Handtücher vorgelegt und dann bin ich runter zur Rezeption gelaufen und habe gesagt, da ist ein großes Unglück. Hell of a unluck passiert da oben. Und dann haben die mir so einen Klempner, hauseigenen Klempner geschickt, der dann das repariert hat. Der
mit so einem Schnorchel dann in die Wohnung gekommen ist.
Und ich habe mir so vorgestellt, weil das war oben im 43. Stock oder das war lächerlich hoch. Ich habe mir so vorgestellt, wie man dann mit dem Aufzug runterfährt und da hochfährt und die Aufzugtüren so hoch aufhören und dann so einfach der 43. Stock durch ist. Aber hat dann funktioniert. Und hat die ganze Wohnung ganz übel gestunken. Da war ein Kollege von mir vorher drauf. Gott. Das war ganz unangenehme Situation. Ganz furchtbar.
Bei mir hatte jetzt die zweite Freundin innerhalb von einem Jahr eine Ratte, die durchs Klo kam.
Oh, was?
Das ist richtig krass. Also in Köln immer am besten den Deckel runter machen, weil die durch die Rohre reinkommen, wenn es sehr stark regnet und die halt durch das
Abwasser. Ja, aber dann muss man die schon rauslassen. Wenn es die Ratte bis zu dir in die Wohnung geschafft hat,
vor allem,
dann würde ich die schon rauslassen.
Die eine Person saß halt auf dem Klo, als das passiert ist.
Wow.
So, das muss man sich mal vorstellen. Und dann kommt halt so ein Kammerjäger, ne? Und dann,
Das habe ich damals bei den Pfefferkörnern gesehen. Da wurde Fiete in den Arsch gebissen.
Ach,
von einer Ratte. Und seitdem habe ich Angst davor, auf aufs Klo zu gehen.
Also wenn es sehr stark regnet draußen.
Ich glaube, das hat gerade mein Leben ruiniert mit dieser Information, dass es möglich ist überhaupt.
Eine ist sogar BTF-Mitarbeiterin.
Hat wirklich?
Eine Ratte im Klo, die dann in die Fünfer-WG geraten ist.
Aber stellt euch die Situation mal aus der Perspektive der Ratte vor. Wie scheiße es der geht. Also was die hinter sich hat. Oh, Regen, what? Hilfe, oh, ich bin unter Wasser sofort. Und die Menschen, flatsch, flatsch, flatsch. Ratte ist sofort weg, wird weggespült, klettert sich todesmutig durch irgendein stockdunkles Rohregewirr, kommt raus, auch nicht der schönste Anblick, und dann kommt noch ein Kammerjäger. Ich finde, wenn sie so weit geschafft hat, kann man die schon...
Sollte sie bei dir einziehen.
Zumindest empfangen. Zumindest mal Hallo sagen.
Hey, Ratte. Hey.
Ich glaube, wenn man nett auf die zugeht, dann passt es schon.
Soll ich dir Kaffee, Glas Wasser?
Ja, so ein bisschen Milch, Kondensmilch, ein kleines Tütchen.
Kondensmilch? Bah, sagt die Ratte dann.
Weiß ich nicht, keine Ahnung, was Ratten fressen.
Ja, weiß man dann nicht.
Muss man eklige Sachen, weil es eklige Tiere sind.
Die überleben ja auch einen Atomkrieg.
Ja.
Nee, Kakerlaken übertrinken.
Und Ratten.
Ja, Ratten auch?
Ja, sagt man. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich überleben Ratten und Kakerlaken. Dann ist es hier ein unangenehmer Planet, ehrlich gesagt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich einen Atomkrieg überhaupt gewinne, ob ich in einem Land sein will, das den gewinnt. Mhm. Weil, stell dir mal vor, das ist dann das Ergebnis. Ratten und Kakerlaken. Wie gesagt, ich bin bereit zu sterben. Hast du noch was auf deiner Liste stehen? Du hast dir viele Gedanken gemacht. Nicht, dass wir was vergessen.
Moment bitte.
Ich bin gespannt.
Ich habe nur so ein paar Themen, die ich halt dann einwerfen kann, wenn es mal wieder stockt. Ah, Reborn Bubble, das ist ein sehr großes Thema.
Rebound Bubble?
Reborn.
Reborn Bubble.
Ja, ich habe mich vor einer Zeit, gestern hat mich ein Mitarbeiter wieder darauf gestoßen, habe ich mich mit so einer Bubble beschäftigt auf YouTube, die richtig, ich sag mal nett, verrückt ist. Es gibt so eine Bubble von Frauen, die sich lebensechte Puppen kaufen und die dann behandeln wie Kinder und dann quasi so Mami-Vlogs machen und die dann halt auch wirklich behandeln wie echte Menschen, mit denen sprechen, denen halt auch Zimmer einrichten.
Nein.
Und die halt wirklich richtig viel Geld ausgeben für alles, was Kinder halt so brauchen. Die wickeln die kaufen Windeln.
Als Vorbereitung oder wirklich all in?
Nein, all in. Das sind halt meistens wahrscheinlich Frauen einfach mit einem unerfüllten Kinderwunsch.
Aber denken die wirklich, das ist ein echtes Kind oder spielen die einfach so, als hätten sie ein Kind?
Ich sage, dass sie es spielen. Also ich hoffe, dass es so eine Art Roleplay ist einfach, wo es ihnen sehr gut beigeht, weil sie halt traurig sind, weil sie keine Kinder kriegen können oder so. Aber das ist teilweise halt, gestern habe ich ein Video entdeckt, wo eine Frau halt eine Wassergeburt gefilmt hat. Aber sie hat dann eine Puppe geboren. Und das war... Ja, also Wassergeburt-Videos sind ja eh schon so, dass man so aus Versehen mal so da draufklickt und dann so denkt, was habe ich gesehen? Aber das war halt eine Puppe und sie hat halt wirklich auch so getan, als hätte sie richtig Schmerzen und hat dann halt so aus dem Wasser so eine
Aber das Puppe ist doch gezogen. Wirklich der Punkt, wo sich der Mensch vom Naturwesen vollkommen verabschiedet. Ja. Wenn der Mensch sich damit zufrieden geben kann, eine Puppe als Kind zu haben, also den jetzt evolutionären Sinn der Fortpflanzung, komplett aushebelt und sage, ich habe alle positiven Seiten des Kinderhabens, irgendwie fürsorgliche Gemeinschaft und so, muss das Ding aber nicht füttern und irgendwie, keine Ahnung, zieht auch nicht aus. Also da kann man sagen, wir haben es jetzt geschafft schon langsam. Wir haben das Tiersein abgeworfen, weil das würde kein Tier der Welt machen.
Der Moment, wo so eine Alien-Rasse kommen sollte und sagen soll, so, und das war's.
Ja, das war's jetzt auch.
Jetzt reicht uns, kommen wir kurz alle zusammen. So geht's jetzt nicht mehr weiter.
Ihr fangt wieder von vorne an.
Ja, dann drücken wir den Knopf und dann kriechen wir wieder aus dem Wasser.
Das Ding ist halt auch, die bleiben halt nicht zu Hause mit den Puppen, sondern die gehen halt wirklich raus und die packen die dann in Kindersitze, die sie gekauft haben, und gehen dann ins Freibad zum Babyschwimmen oder so.
Oh mein Gott.
Und auf dem Spielplatz und zum Einkaufen haben die dann so ein Maxi-Cosi im Einkaufswagen und da liegt dann halt ein Baby drin, was wirklich aussieht wie ein schlafendes Baby, aber halt einfach aus Silikon ist.
Kommen Leute und sagen, oh.
Ja, und das passiert halt, ne? Ja, die werden halt darauf angesprochen, was ich dann halt auch so weird finde, wie man dann reagiert, wenn man sagt.
Sagen denn, ist das eine Puppe? Das ist eine
Puppe. Aber spielen die dann auch das Kind? Also wenn das Kind dann am Spielplatz spielt und dann. Also tun die dann so wie mit so einer Actionfigur oder legt es dann einfach
regungslos. Das Kind reagiert halt einfach nicht. Aber zum Beispiel bei dieser Wassergeburt hat sie dann einfach so mit iMovie Kindergeschrei drüber gelegt, als es dann rauskam. Ach ja. Ach, und das war dann so ein bisschen echt.
So weird. Menschen sind so weird. Ich war am Wochenende in Berlin auf einem Filmfestival und das war wirklich das seltsamste Filmfestival, auf dem ich jemals war. Es war ganz, ganz leer, einfach nur. Alle Kinos waren immer leer. Und dann bin ich da reingegangen in den Film und dann waren da in dem Film, der lief dann schon, waren drei Leute saßen da. Aber so klischee-mäßig ganz verteilt voneinander. Und der Einzige, den ich richtig sehen konnte, war ganz vorne und der wurde von der Leinwand vorne angestrahlt. Ich war ganz hinten und es war ein Typ mit einer Handpuppe in der Hand.
Was?
Ja. Ein Typ.
Sascha Grammel.
Nein, der hat so eine, aber so eine ganz, keine Sascha Grammel-artige.
So eine kleine Charakter. Für Kinder so.
So eine Socke.
Oh, scheiße.
Die so aussah wie er, auch mit so einem Anzug an. Und da saß er in der dritten Reihe, genau direkt zentral vor dem Ding, und die ganze Zeit neben ihm kommt dieser andere Kopf hoch. Und ich dachte mir, das ist mit einer der seltsamsten Momente, die ich jemals erlebt habe. Und da saß die ganze Zeit so. Und die ganze Zeit hat dann die Handpuppe manchmal ihn angeguckt.
Wirklich?
Manchmal meistens nach vorne auf den Bildschirm gestarrt.
Und auch Popcorn gegessen. Mega gruselig.
Hat auch Popcorn gegessen.
Wahnsinn.
Das mega war gruselig.
Unglaublich. Muss der manchmal die Hand wechseln, wenn die müde wird oder so? Das oder hält er die Illusion auf?
Danach habe ich dann auch mal versucht, weil ich konnte ja nämlich nicht mehr auf den Film konzentrieren, klar. Dann nur auf diesen Typ mit der Handpuppe. Und habe ich das auch versucht manchmal. Wie lange würde ich es aushalten? Man hält es schon länger aus.
Ja, auf einer Lehne auf jeden Fall.
Kann er ja machen.
Mich würde interessieren, was das für ein Film ist, den Leute gucken, die mit einer Handpuppe ins Kino gehen.
Das war eine Serie.
Muppets.
Das war eine holländische Serie. Die war ganz okay. Ging um Drogen.
Ist jetzt so dein Ding, ne?
Das ist mein Ding, ja. Ich brauche mehr.
Getypecastet, den Rest deines Lebens schreibst du Drogenserien.
Ich nehme noch Drogenserien. Nee, war ganz, war sehr uninteressant, aber ich weiß nicht genau, wie es die Handpuppe gefallen hat. Aber ich finde Handpuppen eh gruselig. Aber das ist ja anscheinend so.
Puppen generell einfach.
Ja, dieser Wunsch von Menschen, sich eigene Menschen zu kreieren, irgendwie auf diese Art, oder Dinge hinein zu projizieren. Ist ja auch genau das bei diesen Reborn.
Ja. Ja, aber es ist halt, es nimmt halt so krasse aus.
Machen das also, nur Frauen oder machen das auch Männer?
Also ich habe bis jetzt nur Frauen gesehen, die es gemacht haben.
Und aber es gibt auch Männer, die haben dann Freundinnen als Puppen.
Ja, eine also hat auch einen Freund und die gehen dann halt auch einfach fahren zu dritt in Urlaub und so.
Ja, ja, nee, aber es gibt auch Männer, die haben dann eine Plastikpuppe als Freundin.
Ach so,
die
gehen ja, das ist ja nochmal was anderes. So ja, ja. Ja, ja.
Aber ist auch dann auch einem diesen Mündern, sind aufgerissen.
Ich glaube, da gibt es Blasen. Also ich habe mich da jetzt nicht groß informiert, aber ich glaube, da gibt es auch
Geschmackvollere. Ich glaube, es gibt so richtig lebensechte inzwischen.
Ich bin voll, dass man so ein Date hat, gegenüber vom Restaurant sitzen, immer dieses aufgerissene Mund. Dieser.
Aber wie ist es mit Essen? Also bestellen die dann Essen für die und dann...
Wie gut sind diese Modelle?
Nimmt der Kellner das einfach wieder mit? Oder ist der dann für zwei?
Also die Puppen sind ja wirklich sehr, sehr, sehr realistisch und sehr lebensecht. Und die werden auch in so einer Fruchtblase geliefert. Also die packen die aus und dann müssen die das so aufstechen. Und dann kommt da so ein Baby raus, was wirklich aussieht wie ein Baby, erschreckend, echt. Und dann haben die halt als Kinder. Und manche haben halt so 5, 6 davon. Eine kostet, keine Ahnung, 1.000 Euro oder so.
Aber ist es denn so ein Abo-Modell, dass du alle 6 Monate ein neues kriegst und es wächst?
Das weiß ich leider nicht. Aber
und irgendwann kommt diese Frau mit dem Blasemund.
irgendwann, Mama, ich zieh aus.
Jetzt zieh endlich aus.
Aber ist doch eine geniale Idee. Wirklich so, du kannst dir ein Kind kaufen und das wirklich dann auch so. Und dann ist dann auch ein Autor, der überlegt sich dann Sachen, oh, jetzt ist in der Schule, gab es einen Zusammenstoß mit Paul, irgendwie Schlägerei, der überlegt sich die Backstory zu dem Kind und du kriegst alle 6 Monate eine neue Puppe, die dann wächst dann immer und hat irgendwie, keine Ahnung, die Punkphase, dann hat sie irgendwie so rote Haare oder so. Ist doch genial.
Ja, und mit 18 war ja in der Mund.
Ich glaube, die verkaufen halt ihre, wenn sie gelangweilt sind, verkaufen die bei eBay oder so oder in diesem Forum von Reborn-Babys und kaufen sich dann eine neue, wenn es mal wieder Zeit für ein größeres neues Kind Modell ist.
Das sind immer aber Neugeborene, ne? Sind immer
nee, es gibt auch so 3- bis 4-Jährige die dann halt wirklich schon so sitzen können und so. Also es ist wirklich, und die machen dann halt auch so Reviews für so zum Beispiel Windeln oder so. Ja. Also ja, mit den Windeln komme ich ganz gut klar, von Rossmann und so. Und ich denke so, ja, das ist mir klar, dass du damit gut klarkommst, da passiert nicht Nein, viel.
Das ist absurd. Es
tut mir auch teilweise leid, aber dann denke ich wieder so, die sind irgendwie mega happy so. Das ist dann irgendwie eine alleinstehende Frau, die keinen Freund hat und aber dann irgendwie sich so ein bisschen so familiär wenigstens so tun kann, als wäre sie eine Mutter.
Das ist doch perfekt.
Eigentlich tun sie ja keinem weh, ne? Es ist nur ein bisschen creepy, mit so einer Puppe durch die Gegend zu rennen, wo Leute dann denken, da schläft ein Baby. Dann vergisst man die Puppe mal im Auto, weißt du, so eine lebensechte Puppe bei 40 Grad.
Schmilzt die.
Da steht er mal ganz
Anetta,
schnell.
Anetta! Komplett über dem Beifahrersitz.
Schmilzt die Elektronik frei und so.
Ja.
Nana, ich liebe sie.
Liebe dich. Und dann bleibt immer so ein. Und dann zerfließt es und dann ist es einfach nur so ein Mikrofon. Ja. Einmal so ein Alexa-artiges Mikrofon. Und man denkt, what? Weil war das so ein Abhörgerät.
Aus China.
Und dann irgendwann, nee, aber dann kommt die Polizei und verhaftet sie. Und dann stellt sich raus, dass das Kind die ganze Zeit echt war, nur sie es sich vorgestellt hat als Puppe, weil sie nicht damit klargekommen ist, dass sie ihr Kind getötet hat.
Und dann
hat
der Black Mirror-Abspann.
Genau.
Okay, Leute, mein nächstes Buch steht.
Nice. Widmest du es uns?
Ja.
Pufo.
Wahnsinn.
Ja. Es gibt auch dieses Kinderspielzeug, wo das die ganze Zeit mitgehört hat. Das war nämlich gruselig.
Furby, ne, oder? Weiß
ich,
Furby?
Ich wollte immer einen Furby haben, ich durfte den
ich
nie
hatte
haben.
Ich Furby. Und jetzt ist der in den Urteilen von Jan Böhmermann.
Echt?
Die gibt es ja jetzt nicht mehr, aber in diesem Video war mein Furby mal zu sehen.
Ach so.
Ja.
Das war dein Furby?
So mein Furby.
Der hat einen Job gefunden.
Das war
auch
deiner.
Habe ich für den 90er-Song damals hier abgegeben in der BTF und seitdem hat er hier gelebt.
Was konnte der so sagen?
Weiß ich gar nicht mehr. Nur 3-4 Sachen. Du kannst ihn auf den Bauch drücken. Dann hat er. gemacht. Dann kannst du den Finger in den Mund stecken. Da hat er meistens das gleiche Geräusch gemacht, manchmal ein anderes.
Das war damals Hightech, ne? Also
das war so krass, auch wow. Tamagotchi und so. Ja, wo du so 2 Pixel gesehen hast, das war so geil.
Vor allem, da war ich echt enttäuscht, weil ich war lange Zeit großer Fan vom Guinness Buch der Weltrekorde. Und es war gerade die Zeit, wo Tamagotchis der Riesenhype war und jeder hatte einen Tamagotchi. Und dann war halt so Weltrekord für den ältesten Tamagotchi. Und es war halt so ein 14-jähriges Mädchen, das halt einfach aus Zufall den ersten gekauft hat. Und so, und ich war halt wirklich so völlig so, warum ist hier ein Fotograf? Hat so einen Blick einfach so, ja, die ist jetzt halt die Älteste. Und ich dachte mir, das ist doch ein Witz, das ist doch kein Rekord. Das ist halt einfach zufällig die den ersten bekommen hat. So ein Witz. Seitdem habe ich keinen Bezug mehr zum Guinness-Buch der Rekorde.
Da hast du verloren.
Da habe ich wirklich den Bezug verloren. Da dachte ich mir, das ist doch lächerlich.
Hast du mal den Bock gehabt, selber einen Rekord aufzustellen?
Ich habe überlegt, aber mein Onkel hat mir tatsächlich abgeraten aktiv, weil der hat gesagt, dass er mal in der Zeitung gelesen hat, dass jemand die weiteste Distanz einer Erbse mit der Nase gerollt. Also du legst eine Erbse auf den Boden und rollst sie mit deiner Nase. Und es war wirklich im Kilometerbereich.
Was?
Und da hat er gesagt, ja, der hat da jetzt das wochenlang, monatelang trainiert. Und das alles nur für so einen kleinen Ausschnitt aus der Zeitung. Also Florentin, das lohnt sich nicht. Und ich, ja.
Gut.
Dann nicht. Also ich wurde wirklich indoktriniert, nicht das Guinness-Buch der Rekorde anzustellen. Also, nee, aber als Onkel musst du dich, glaube ich, festlegen. Du denkst dir, okay, ich hab eine Woche. Ich habe diesen einen Familienausflug. Was kann ich dem Kind als Botschaft mitnehmen, das nützlich ist, aber jetzt auch nicht so umfangreich, weil, keine Ahnung, dann irgendwie
wasch
man mit
deine
anderen
Eier
Menschen umgeht.
Wasch deine Eier.
Ja, genau, das ist kurz und knackig. Ein
kurzer, knackiger Beitrag, der was hilft. Aber mach nicht beim Guinness-Buch der Rekorde mit einem sehr spezifischen Trick Tipps fürs Leben.
Ich würde das aber auch machen. Ich würde meine Kinder und meine Neffen ganz spezielle Sachen machen. So wirklich, du, egal was du machst, zieh im Zug nicht deine Schuhe aus. Mach's einfach nicht. Einfach, ja, mach's nicht. Ja.
Und warum denn nicht?
Du kannst die PlayStation 2 haben, ich zeig dir die Filme, ich gebe dir meine Pornosammlung, ist mir alles egal. Aber zieh einfach im Zug die Schuhe nicht aus. Okay? Und dann sind wir cool. Und einfach so eine Botschaft. Ja. Und den Rest machen die Eltern. Den ganzen harten Job machen die Eltern. Aber ich bin der Onkel, der sagt, einfach nicht die Schuhe ausziehen.
Ja.
Ja.
Finde ich gut.
Zieht nicht die Schuhe aus, wascht eure Eier, damit
Welchen Rekord könntest du brechen? Luft anhalten.
Nee, da bin ich richtig schlecht drin.
Die meisten Romane der Welt rausbringen.
Nee. Wahrscheinlich die meisten Gewinnspiele gewinnen, würde ich mal tippen.
Wirklich? Hast du Glück?
Ich war wirklich immer, jetzt langsam hat mich das Glück so ein bisschen verlassen, aber ich war immer dafür bekannt, dass ich alle Gewinnspiele, an denen ich teilnehme, auch gewinne. Und das war eine Zeit lang wirklich wie so ein Fluch. Meine Freunde, die fanden mich total komisch irgendwann. Die haben schon so leicht so, was ist los mit dir?
Mir große vier Hondas.
Es geht, also für meine Verhältnisse damals, ich war halt Kind, war das halt alles mega krass. Also einmal, erstmal habe ich natürlich ein Meet and Greet mit den New Angels gewonnen, die damals meine heftigste, krasse Lieblingsband waren, von denen ich wirklich alles hatte. Es war mega schlimm, der Tag, an dem ich die getroffen habe, weil das war, also es war so, ich habe es gewonnen.
Sind ja keine Angels.
Der Zeitablauf war so, ich habe es gewonnen, dann haben sie sich getrennt und dann habe ich die getroffen.
Oh nein.
Und die mussten das aber vertraglich noch wahrnehmen.
Nein,
und hatten aber alle schon so Burnout und schon so Tränensäcke unter den Augen, haben sich alle gehasst, waren mega schlecht drauf und dann wollten die auch kein Foto mit mir machen oder so.
Was?
Und ich habe nur so ein paar Autogramme auf so Postern bekommen und ich war wirklich am Boden zerstört.
Aber das ist ja genial, du warst in einem historischen Moment beteiligt.
Ja, das stimmt.
Ich meine, Meet and Greet mit den coolen Superstars hat jeder, aber du hast wirklich da diese zerbrochene Karriere erlebt.
Zerbrochenen Seelen.
Haben die sich vor dir gefetzt?
Nee, gar nicht. Aber die hatten absolut keine Lust aufeinander. Die haben nicht miteinander geredet, haben nur das Nötigste irgendwie gesagt und dann ein paar Autogramme gegeben und dann, ja.
Aber du bist ja immer noch nur Angels-Fan. Also sie haben,
ja, natürlich.
Wurde nicht entzaubert dadurch.
Ja, ich bin halt auch einfach Fan von der Musik, Florentin.
Ach so, ja, das Werk.
Aber das war nur ein Gewinnspiel, was ich gewonnen habe. Es gab ja mal, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber es gab bei Viva eine Sendung, die hieß Interaktiv.
Ja.
Und da kamen jeden Tag andere Promis zu Gast und haben ein Gastgeschenk mitgebracht. Und am Ende der Woche konnte man anrufen und wenn man alle Geschenke der Woche aufsagen konnte, hat man alles gewonnen. Und ich habe halt schon montags gesagt, diese Woche mache ich da mal mit, da werde ich sicher gewinnen. Und ich habe es auch zu meiner Freundin damals in der Schule gesagt, du musst heute, am Freitag habe ich zu ihr gesagt, du musst heute mal Viva einschalten, ich gewinne da heute die Star-Geschenke. Und dann habe ich da halt wirklich bestimmt 200-300 Mal angerufen, jedes Mal so für 1 Euro. Es war 2003, ich war gerade 12 geworden.
Was gewinnt man dann noch, ist die Frage?
Ja, pass auf, ich bin natürlich durchgestellt worden und war dann im Studio mit Mona Adebesi, habe ich telefoniert und ich habe dann Sachen gewonnen, total krank einfach nur. Unter anderem die Schuhe von Dieter Bohlen, die er dann so noch, da hat sie nämlich sein Geschenk vergessen und dann haben sie so gesagt, Dieter, was hast du uns als Gastgeschenk mitgebracht? Und er so, meine Schuhe, und hat sie so ausgezogen, noch schnell signiert und die habe ich dann gewonnen und dann so einen Fußball von Simply Red unterschrieben und so von allen Bands mit, von Westlife, so eine Tasse und so und die ganzen Sachen und auch von Daniel Kübelberg war was dabei. Also wirklich.
Der jetzt als Frau in Kanada lebt.
Ja.
Hat die Bunte gesagt. Ich habe aber noch nicht recherchiert, ob das wirklich stimmt. Wahrscheinlich Hoax.
Aber hast du die Sachen noch?
Ja, hast du die Sachen noch?
Ja, jetzt kommt es nämlich. Ich war gerade 12 geworden und als ich dann aufgelegt habe, war mir klar, wow, okay, du hast jetzt, nächste Woche kommen hier 3 große Pakete an mit exklusiven Sachen von Promis, von denen du keinen gut findest, wirklich keinen. Und habe dann in diesem Wissen, schon bevor die Sachen überhaupt da waren, ein eBay-Konto angelegt und habe mich da wirklich komplett krank, alles, wirklich alles, was ich bekommen habe, verscherbelt und halt auch, aber wirklich gut. Ich habe gemerkt, okay, zum Beispiel die Schuhe von Dieter Bohlen liefen ganz gut. Das hat ein Schwede irgendwie für 300 Euro gekauft. 300 Euro, wenn man 12 ist, ist mega krass, 300 Euro so. Habe ich mich voll gefreut, aber so Sachen wie der Fußball von Simply Red oder die Tasse von Westlife, die Fans sind ja international und die wussten natürlich nicht von dieser Sendung, die in Deutschland ausgestrahlt wurde. Wie sollen die wissen, dass bei eBay jetzt gerade ein Fußball versteigert wird? Also bin ich in die Foren reingegangen. Ich habe mich angemeldet.
Auf Englisch
und habe überall mit in diesen 12? Ganzen
Ganz
Foren
schön
mit 12, ne, krank. Ja. Und habe mich dann da reingefuchst und habe den allen gesagt, geht mal auf diesen Link. Gestern war die Band Westlife bei Interaktiv. Habe dann alles bei eBay verkauft und bin mega reich geworden. Das
Wie
war so gut.
Hast du gemacht damit?
Ich weiß es nicht, aber es war, glaube ich, bestimmt 1000 Euro oder so.
Nice.
Halt, wenn man 12
Wahnsinn,
war ich. Das war so viel Geld, dass ich mir sogar selber davon eine Konsole kaufen durfte. Und ich durfte keine Konsole haben.
Dass du fast die Telefonrechnung wieder raus hattest.
Ja, deswegen habe ich richtig Ärger bekommen. Aber ich habe eine Sache behalten. Und das war der Lippenstift von Jeanette Biedermann.
Echt
jetzt?
Wow. Ja.
Hast du noch zu Hause rum?
Ja, auf jeden Fall.
Behalten die sich oder schimmeln die irgendwann so wieder?
Das ist mega eklig. Das war schon eklig, als er ankam, weil er schon so halb runter war, halt so richtig benutzt. Und ich weiß nicht, aus welchem Grund ich das behalten habe, aber ich fand es, glaube ich,
Aber wenn irgendwann die Klontechnik weiter fortgeschritten ist, dann bist du die Erste, die sagt, hallo, einmal Janet wieder.
Ich stelle mir gerade diesen Jurassic Park Einspieler vor, wie die aus dem
genau.
der Mücke, die im Bernstein ist.
Genau.
Und du hast dann
die Mücke im Lippenstift.
Janet Biedermann Park auf. Wo überall so verschiedene weirde Janet Biedermanns rumlaufen.
Da wird nichts passieren. Das ist überhaupt kein Problem. Die sind gut eingesperrt, die Janet Biedermanns.
Und dann kommt Jeff Goldblum und sagt, Life finds a way.
Sagt er dann. Jetzt müsste man Indiana Jones, die Jurassic Park Musik mit irgendeinem Janet Biedermann Song covern.
Ja, niemand kennt Janet Biedermann Songs.
Was macht die eigentlich?
Ich glaube, die ist Karriere beendet.
Aber was macht man dann, wenn man die Karriere dann beendet hat?
Das ist so die Frage.
Und man hat so mittelgut verdient, weil man war halt in Deutschland irgendwie für 2-3 Jahre ein Promi.
Ich glaub, was macht man denn dann? Ich glaube, da gibt es wirklich dann so die richtige Baumarkteröffnung, Stadtfest.
Ist das so?
Mallorca irgendwie so, da gibt es dann eigentlich auch noch einiges.
Aber kann man ist, davon aber, leben?
Nicht filmen. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen um Edward Snowden, so, weißt du, der... Ich meine, was kann der noch machen? Der, sein ganzer...
Obi eröffnen.
Naja, sein Kapital war, er wusste etwas... Und hat das jetzt veröffentlicht. That's it.
Das ist so. Ausgeschöpft.
Also ich meine, der kennt sich ja immer noch gut aus. Immer
mit so Zeitungen vor sich, mit so ausgeschüttelten Augen sitzt er irgendwo und will wieder was wissen.
Ja, aber ich meine, der kann jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Kinderbuch schreiben oder so. Oder kannst
vielleicht hat er aber auch so ein Management mit so einem 10-Jahres-Plan, die den für den gemacht haben.
Ja, wahrscheinlich, dass sie den nochmal richtig groß rausbringen. Irgendwie dann so
was sind deine
Kinderstar
Stärken, Edward? Ich kann gut Geheimnisse ausplaudern.
Benno der Spionbär von Edward Snowden. Okay.
Er hat so einen ganz schlechten Film.
So. Oder du rufst da so einem Callcenter an. Ist es Snowden hier? Hallo? Snowden.
So ein Sandra Bullock-Film macht er.
Ja. So ein Statist im Hintergrund. Moment mal.
Wo Snowden herumgelaufen ist.
Der muss ein weirdes Leben führen. Können wir den mal einladen?
Ich glaube schon. Wahrscheinlich
Skype? Ist
gar nicht, so unüblich. Skype macht er, glaube ich, nicht.
Weil ach, stimmt.
Die wissen zu viele Daten.
So. Ja, stimmt.
Was macht der denn? Telegram.
Irgendwas Russisches bestimmt, die haben da bestimmt krasse
Threema oder Telegram sind. Oder so.
Gute ja, Threema wahrscheinlich dann so.
Threema.
Dass einem in die Welt geschickt wird. Ja. Vielleicht, ich meine, wir hatten jetzt heute dich als Gast, das heißt, wir haben jetzt erst wieder 3 Jahre keinen Gast, weil wir sehr
und 5 Jahre keine Frau. Sind.
Ja, irgendwie ist gut. Erstmal Edward Snowden.
Es wird auch langsam zu viel.
Jetzt
Feminismus-Podcast. Wir haben
viele Frauen zu Gast.
Das Feminismus-UFO.
Ich dachte, wir kriegen aber ein bisschen Lob von dir dafür, dass wir auch ganz viele Frauen zu Gast haben.
Ich finde es gut, dass ihr viele Frauen zu Gast habt und dass eure Mitarbeiterin Thais eine Frau ist.
Eine Frau war.
Ich bin sehr gespannt auf euren Podcast. Ich glaube, das kann wirklich was sein. Die ist sehr, sehr interessant. Kann man sich gut mit ihr unterhalten. Ich glaube, da könnt ihr wirklich was
sparen. Ich habe mich immer gesträubt davor, einen Podcast selber zu machen, weil ich immer denke, so, das kann doch nicht interessant sein.
Hör auf.
Ja, aber du hast auch ein Buch geschrieben.
Ja, das stimmt. Ich höre immer, ich muss leider sagen, ich höre nie Podcasts. Also wirklich nie, außer ein. Und das ist das Philosophische Radio mit Jürgen Wiebicke.
Oh. Mega.
Das ist mega.
Ja, mache ich auch sehr gern.
Kann es sein, dass es gerade richtig hart regnet?
Draußen, ja, es klingt ein bisschen so.
Jetzt kommen die Ratten rein.
Ich wollte gerade sagen.
Heute war auch schon so ganz schwül draußen. Und man wartet immer auf diesen Wolkenbruch und denkt so, komm jetzt. Komm schon!
Oh, ich muss dringend ins Bett. Ich habe die Nacht nicht geschlafen.
Warum denn? Was ist denn passiert? Hey.
Ich war, WoW 3. Ich war echt zu aufgeregt. So.
Warum denn?
Ich war zu aufgeregt. Ich habe im Warcraft 3 Editor mir meinen eigenen Helden gebaut. Und dann hast du noch so viel im Kopf. Und dann liegst du um 4 im Bett und hast aber noch im Kopf so, ich mache noch die Fähigkeiten und ich programmiere das so. Und dann denkst du dir irgendwann so, ich stehe jetzt einfach wieder auf, weil ich kann nicht schlafen. So. Ich muss das jetzt noch umsetzen, was ich im Kopf habe. Ja. So, das
ich habe
ja gedacht, es
ist sehr kompliziert, seinen eigenen Helden anzulegen.
Es ist tatsächlich sehr kompliziert.
Ich habe auch, glaube ich, häufiger Charaktere angelegt als gespielt. Also, dass das Spiel lang gespielt.
Aber es gibt nichts Schöneres, als selbst den Schlafrhythmus in die Hand zu nehmen und zu sagen so, nee, ich schlafe nicht. Ich mache jetzt, ich kaufe mir jetzt einfach 7, 8 Stunden. Zack. Du machst so und schon hast du 8 Stunden
mit Zeit. Energie gekauft.
Ja, klar, du zahlst. Aber trotzdem, das ist wie ein Kredit.
Mega,
das ist halt
wie ein Kredit. Ich glaube, ich würde ziemlich viel Geld dann aber dafür ausgeben.
In den 8 Stunden, die du hast.
Nee, in einer Welt, in der man das kaufen könnte.
Du hast doch gesagt, man könnte die Energie quasi kaufen.
Ja. Er meinte, ja.
Also du kannst dir kaufen, dass du nicht schlafen musst.
Ja, da würde ich sehr viel Geld für ausgeben.
1.000 Euro die Nacht.
Weil du ja automatisch mehr Zeit hast,
1.000
zu
Euro
kreieren.
1.000 Euro die Nacht. Wirklich?
Ja, nee, nicht pro Nacht. Das müsste dann schon so ein Abo sein.
Das wäre geil.
Ja gut, im Abo, also pro Woche zahlst du dann vielleicht nur noch so 800 pro Nacht. Aber da musst du die ganze Woche.
Das ist schon viel.
Das wäre auch immer eine geile Black Mirror-Folge, wenn man nicht mehr schlafen muss. was mit deiner Menschheit macht, was es mit einer Gesellschaft macht, wenn du nicht mehr schlafen musst. Also alles, auch unsere ganzen Tage sind darauf ausgelegt, dass die irgendwann vorbei sind.
Ja, oder irgendwann, die Erde kommt aus dem Gleichgewicht und rotiert schneller und der Tag ist nur noch halb so lang.
Und die Nacht dann? Aber dann auch.
Ja, Nacht ist dann auch halb so lang, sondern es hat einfach doppelt so viele Sonnenaufgänge
und Untergänge. Es wäre auch geil, wenn die Nacht doppelt so lang ist und der Tag halb so lang.
Aber ist die Nacht nicht eh schon ein bisschen zu lang?
Was?
Ich finde die Nacht zu kurz.
Ich finde die Nacht auch zu kurz.
Ja. Aber du gehst doch ins Bett, wenn es schon dunkel ist.
Ja, aber ich werde schon wach, weil die scheiß Vögel schon wach sind.
Hm. Ist verschoben.
Ist alles das
verschoben.
Ist einfach nicht gesund.
Nee, die Nacht ist nicht, aber nicht viel zu kurz.
Ein aber Stündchen. Ein bisschen zu kurz. Stündchen. Ja.
Fast perfekt. Also
ja, ich bin
ein Detail, sorry.
Ich bin ja auch hier groß geworden, ich bin ein Erdenjung, weißt du?
Ja, Erdenjung. Aber oh, Alter, Erde, pff, no place like Earth.
Nee, mein liebster Planet, ich bin ja auch groß geworden und so.
Deswegen, ist das ein Begriff, Erdenjung?
Nein. Noch nicht.
Earth, sweet Earth.
Vielleicht jetzt, I'm an Earthboy. Deswegen wünsche ich mir einfach so eine Stunde mehr, wäre cool. Naja.
Vielen Dank, dass du da warst, Julia. Vielen Dank,
Julia. Mega cool.
Ist jetzt schon vorbei?
Wir haben es schon mehr gemacht als sonst.
Aber es geht natürlich weiter, wenn du deinen Podcast startest. Wir sind natürlich die Ersten, die euch darüber informieren, wann es losgeht.
Es wird keinen Podcast geben. Aber ihr könnt ein Buch gewinnen.
Fünf Bücher.
Schreibt auf jeden Fall an. Das kann jetzt eingefügt werden im Nachhinein. Und für alle, die kein Buch gewinnen, kauft es euch verdammt nochmal. Das Leben ist eines der härtesten. Fantastisches Buch von Julia Becker.
Ein fantastischen Humor, wo ich finde, habe ich schon im Podcast sogar immer gelobt, dein Humor fantastisch rauskommt. Weil du hast einen sehr, sehr eigenen Humor. Und einen sehr, sehr eigenen Stil. Und das habe ich damals mal schon geschätzt. Und das freut mich auch immer noch, dass man das lesen kann.
Wirklich. Danke. Übrigens hast du auch die größte Inspiration damals für die Kurzgeschichten geliefert.
Ja.
Wo du gesagt hast, this is a book von Demetri Martin.
Ja,
das ist, ja. Was ich mir gekauft habe und dachte so, ich will genau so ein Buch schreiben.
Weil ich dir ein Buch empfohlen habe.
Du hast ja jetzt die ganzen Kurzgeschichten noch, ne? Oder so wie ich es jetzt verstanden habe aus der Geschichte. Ja,
bis dahin, wo ich gekommen bin, natürlich. Es sind irgendwie 5 Kurzgeschichten. Die habe ich noch.
Vielleicht außer noch mal so 2, 3 dazu.
Oder wir geben dir einen Tausi und wir hauen dir als Rubrik hier im Podcast-UFO immer mal wieder eine Kurzgeschichte
von Julia Becker raus. Dafür kriegst du eine Nacht.
Für eine Nacht würde ich euch die geben.
Eine Nacht pro Geschichte.
Ja.
Machen wir. Ja, perfekt.
Perfekt.
Kriegen wir hin.
Na dann, freut euch auf mehr von Julia Becker. Ansonsten haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Und wir heben jetzt ab.
Muss ich das auch machen?
Ja.
Kann ich nicht.
Ja.
Ciao.
Ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.